Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Podcast ohne richtige Namen. Es ist mittlerweile Folge 87 und die hat's richtig in sich. Geht gleich los.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Eddie, ich habe mal eine Frage. Ich wollte zum Arzt gehen. Du bist Experte für Ärzte hier bei uns im Umkreis. Hast du irgendwie einen Tipp, wie ich einen guten Arzt finde oder einer, der zu mir passt oder so?
Ich habe auch tatsächlich wieder so ein bisschen Schnupfen.
Oh nein.
Ja, und weißt du, wie ich es mache?
Nee.
Du kennst auch das Örtliche.
Ja.
Und das Örtliche bietet Voice-Dienste, die unfassbar gut sind. Und zwar kannst du einfach das Örtliche fragen und zum Beispiel nach einem Internisten oder in deinem Fall zum Beispiel nach Fettabsaugung oder so. Da kannst du einfach sagen, frage das Örtliche nach, weiß ich nicht.
Fettabsaugung.
Ja, wie heißt denn das? Also halt so eine Liposuction oder wie das heißt. Und dann wird dir das auch per Voice Assistant direkt mitgeteilt, Öffnungszeiten, die Webseite wird aufgerufen, die übrigens sehr gut ist, mit Sternebewertung, kannst du dir direkt angucken, weil das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, dass du auch siehst, wie ein Arzt bewertet wurde. Ich bewerte auch Ärzte, wenn ich da war.
Oh ja.
Ja, finde ich wichtig. Und kannst dir das dort alles anzeigen lassen. Und wenn du das Ganze mit deiner Telefonnummer verbindest, dann kannst du auch natürlich direkt dort anrufen lassen. Du kannst direkt geortet werden. Also der sucht auch direkt automatisch nach Ärzten in der Umgebung, wo du dich gerade befindest.
Das heißt, wenn zwei Fettabsaugekonkurrenten neben irgendwo in meinem Umkreis sind, dann kann ich anhand auch der Bewertung sagen, okay, der saugt sehr gut Fett ab, ist nicht so gut und dann schlägt er mir auch was vor.
Genau. Du kannst einfach gucken, wie die Leute abgestimmt haben.
Ich nehme mal an, das funktioniert nicht über Fettabsaugen. Das ist ja dann auch ganz praktisch. Wenn zum Beispiel eine Bäckerei gerade nicht auf hat, dann suche ich mir einfach, wo hat denn die nächste Bäckerei auf? Das heißt, wenn die Öffnungszeiten auch drin sind, das geht auch, ne?
Öffnungszeiten sind drin, aber zum Beispiel, ich habe auch über das Örtliche zum Beispiel nach einer Tennishalle gesucht.
Oh.
Ja, was gibt's denn da zu lachen?
Nee, nichts.
Verstehe ich jetzt gerade nicht.
Tennis, ja.
Ja. Und habe tatsächlich eine Tennishalle gefunden, dann direkt Seite aufgerufen, Öffnungszeiten anzeigen lassen, perfekt, Platz gebucht, easy.
Die Partner wurden da bewertet, ja, deine Gegner.
Nee, tatsächlich nicht die Gegner, aber natürlich die Beschaffenheit der Böden und die Zugänge zur Halle. Also es ist sehr, sehr praktisch. Ihr kennt das Örtliche natürlich alle schon längst und jetzt gibt es eben auch die Voice-Assistenten. Und was daran gut ist, ist, es gibt das Ganze natürlich auch für alle gängigen Voice-Anwendungen. Also es gibt das Ganze als Action für Google Assistant, als Skill für Amazons Alexa und natürlich auch als Kapsel für Samsungs Bixby. Und das ist wirklich, also leichter kannst du nicht mehr irgendeine Branche oder irgendetwas finden.
Das heißt, ich hole mein Handy nicht raus, sondern frage einfach nur, wäre ich jetzt Alexa-User, würde ich sagen, Alexa, frage das Örtliche nach was, ja zum Beispiel Blumen für die Frau.
Ja, zum Beispiel, das wäre.
Wann hast du das zum letzten Mal gemacht?
Ja, dank das Örtliche werde ich das jetzt sofort machen, das ist nämlich eine sehr gute Idee, das zu machen. Ihr könnt es auch einfach ausprobieren, das ist wirklich super einfach, egal ob es ein Arzt ist, ein Handwerker, was weiß ich, irgendeine Dienstleistung, egal was ihr sucht. Und das Ganze ist natürlich auch für Smartphones optimiert, das heißt, ihr könnt das euch alles auch super auf dem Handy dann angucken. Und ich würde mal sagen, 630 Millionen Nutzungen im Jahr. Sprechen für sich.
Die können nicht lügen. Das
Oder?
Örtliche, die ist, glaube ich, eine der größten deutschen Webseiten sowieso.
Also probiert es einfach mal aus. Das Örtliche und die neuen Voice-Dienste auf jeden Fall mal ausprobieren.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Folge 87 mit den beiden Senioren Georg Zahl, Jochen und dem Jungspund.
Namen nicht gemerkt, ne? Aber von Senioren reden.
Dem Jungspund hier. Etienne Gade ist mein Name. Herzlich willkommen.
Es ist Folge 87, noch 13 Folgen, dann haben wir Folge 100. Habt ihr euch schon was einfallen lassen, wie wir diese 100. Folge feiern mit unseren Fans?
Du darfst zuerst.
Wir machen gar nichts Besonderes. Wir machen eine ganz normale Folge, so wie jede andere auch. Ganz normal, nichts Besonderes.
Keine nicht Papötchen? Eine besondere
Begrüßung oder so. Gar nichts Besonderes.
Nicht mal tröten?
Nicht mal tröten.
Rasseln?
Auch nicht.
Konfetti? Eine Torte, Kerzen?
Konfetti und Torte vielleicht, weil das, glaube ich, auch in einem Podcast gut rüberkommt. Konfetti,
meine ich. Was haltet ihr von Folgendem?
Mhm. Okay.
Wir, und damit mit wir meine ich dich, Georg, sprechen die Kreidefrau an, mieten uns eine Finca auf Malle und machen Urlaub mit der Kreidefrau.
Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob wir dann nicht irgendwie, ob dann so eine Geschichte rauskommt, wo wir in der Bildzeitung posthum zu Stars erhoben werden, nur weil wir von der Frau mit 44 Messerstichen pro Person getötet worden sind.
Mit Kreide ermordet.
Wahrscheinlich macht sie,
wenn... Fällt euch das auch auf, dass immer, also dass die beste Möglichkeit, über Gebühr bekannt gemacht zu werden, ist, das Zeitliche zu segnen. Ab da ist dann immer der Star oder der ehemalige Star oder so. Ja. Vorher ist man halt ein D-Promi, aber wenn man irgendwie vom Trecker überfahren und in 44.000 Teile zerrissen wird, dann heißt es plötzlich der Giga-Superstar oder so.
Übrigens, da habe ich...
Das ist gemein, oder?
Ich habe heute wieder eine Nachricht gelesen bei der Tagesschau. Irgendein Schauspieler, den ich nicht kannte, muss ich gestehen, ist gestorben. Ja. Und die Tagesschau hat darüber berichtet, zumindest auf ihrem Twitter- oder Social-Media-Kanal.
Habe ich auch gesehen und nicht mir den Namen gemerkt.
Und... Michael Gwisdek heißt er, oder Gwisdek, ich kenne den nicht.
Ja.
Im Alter von 78. So, und der hat Unser Traum von Kanada, Dead End, keine Ahnung, also sagt mir jetzt
nichts. Bei Lenin, glaube ich, auch.
Und ich frage mich, auf jeden Fall, ich habe gerade mal hier die Wiki-Seite auf, der hat viele, viele Sachen gedreht. Erster Film 1968, Die Toten bleiben jung, letzter Film Die Traumfabrik. Was ich halt wissen will, ist, ab wann oder was musst du erreicht haben,
um Nachrufe für der Tagesschau zu kriegen.
Eine Erwähnung zu kriegen. Also der hat wirklich sehr, Alter, die Fernsehcredits sind auch richtig krass. Tatort natürlich, ganz viele Krimiserien, Traumschiff, eigentlich überall hat er mitgespielt. Also wo musst du dabei gewesen sein, um eine Erwähnung zu bekommen in der Tagesschau? Meinst was sind du, die dass Kriterien?
Vielleicht so ein Ding sein könnte, je nachdem, was du für ob du einen glücklichen Tag erwischt. Also wenn die Nachrichtenlage total dick ist, dann bist du halt, hast du leider Pech gehabt mit der Tagesschau, wenn du Soap-Darsteller warst. Aber wenn Sommerpause ist und ansonsten nichts Spannendes passiert, dann heißt es, ah komm, den nehmen wir mal mit rein.
Oder stell dir vor, es sind drei, also stell dir vor, Robert De Niro, Al Pacino und Leonardo DiCaprio sterben alle drei am gleichen Tag. Dann wird es wahrscheinlich schwer, die werden dann wahrscheinlich in der Redaktion sagen, ey Leute, wir haben jetzt schon drei tote Schauspieler, also den Michael Gwisdek, den nehmen wir heute nicht rein.
Das gab's immer wieder mal, ne? Oh, ich muss gerade, ich verwechsel das bestimmt irgendwie. Ich hab gerade irgendwas im Hinterkopf von irgendeiner ganz bekannten Person, die gestorben ist, aber von einem anderen Ereignis quasi überschattet wurde, sodass man von diesem Tod nichts mitbekommen hat. Aber bevor ich jetzt etwas Falsches sage und dann wieder ausgelacht werde von Menschen, die sagen, das wusste ich doch schon immer, ich bin ein besserer Mensch als ihr seid alle so ungebildet, ihr kleinen Kackbratzen, sage ich lieber gar nichts.
Ja, das ist ja auch dieses berühmte Ding, dass wenn du im Flugzeug sitzt und das Flugzeug abstürzt und es ist jemand Berühmteres als du im Flugzeug, das ist ja diese Angst, die diese Stars haben. Das heißt, weiß ich nicht, dass Til Schweiger sitzt im Flugzeug mit Leonardo DiCaprio und ich weiß nicht, warum ich so Todeswünsche habe für Leonardo DiCaprio. Und dann stürzt das Flugzeug ab und dann schreibt natürlich, das war ja auch so ein bisschen bei Kobe Bryant tatsächlich. Der hatte ja da irgendwie das war wohl lokal gesehen ein sehr prominenter Typ, der da noch mit im Hubschrauber saß. Der war irgendwie an der Uni oder so ein Sportlehrer oder so. Der auf jeden Fall sehr lokal gesehen sehr bekannt war. Und siehst du, keiner weiß auch nur den Namen von ihm oder von der Familie oder so, ne? Weil halt einfach Kobe Bryant mit seiner Tochter in dem Hubschrauber saß und das natürlich die Schlagzeilen gemacht hat. Es ist ein sehr makaberes Thema übrigens, fällt mir gerade mal so auf.
Wo wir gerade bei makaberen Themen sind, fällt mir auch, weil es so gar nicht so lange her ist und jetzt die Football-Saison wieder angefangen hat, eins ein. Was mir eingefallen ist, weil dessen Sohn im Moment in der NFL spielt. Der Sohn heißt, oh Gott, gar nicht, also er heißt, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber er heißt McCaffrey, der Vater ebenfalls, oh Gott, wie heißt der mit Vornamen? Habe ich gerade auch vergessen. Egal, spielte früher für die Denver Broncos und der hat sich in einem Spiel ganz fies das Bein gebrochen. So richtig fies. Und ich habe das Spiel damals gesehen und ich gucke ja ganz gerne Football und ich habe das Spiel gesehen, wo er sich so ganz fies das Bein, Ed McCaffrey ist der Vater, das Bein gebrochen hat. Und darüber hat man danach nicht mehr viel gehört, weil es einen Tag vor 9/11 war.
Ja.
Der arme Kerl, der lag bestimmt im Krankenhaus und keiner ist zu Besuch gekommen oder hat ihn angerufen, gefragt, wie es ihm geht. Ja, das ist ja auch karrieregefährdend für so einen Sportler. Ne, und so zukunftsgefährdend für so einen Sportler. Und keiner ruft ihn an, einfach nur, weil 9-11 ist.
Ja, aber da, generell, überleg mal, auch, egal was an 9-11 passiert ist, wie scheiße das ist. Überleg mal, wie viele tausend Leute an 9-11 Geburtstag haben, ja, Geburtstag, geheiratet oder vielleicht auch ein Diplom gemacht oder irgendwas Überragendes erreicht haben an 9-11. Und für alle Jahre hinweg ist dieser Tag der beschissenste Tag, an dem du irgendwas feiern kannst.
Ja.
Ich habe an dem Tag, ich überlege gerade, wo ich da
war. Wir waren alle bei Giga, ich weiß es noch
nicht. Nee, ich war in London, liebe Leute. Ich war in London und bin an dem Tag nämlich von London nach Düsseldorf geflogen.
Und hat's die Hosen voll.
Nee, aber am Flughafen
nicht,
war...
Du hattest nicht die Hosen voll, das wundert mich.
Doch, ich hatte die Hosen voll. Ich gebe es zu. Auf alle Fälle war...
Also ich hatte die Hosen voll und ich war nicht in einem Flugzeug.
Es war schon eine gewaltige Stimmung. Da überall Maschinengewehre bei den Polizeibeamten und so. Das war schon ein bisschen...
Ich habe von Affen darauf hingewiesen, dass es keine Maschinengewehre sind, sondern Maschinenpistolen.
Ich weiß das noch ganz genau. Ich war nämlich an dem Tag bei Giga Green, bei der Mittagssendung. Und das war ja morgens. Und das erste Flugzeug kam rein und ich... Wann war das? Das war nicht
das
morgens.
War morgens. Das war USA morgens. Das war genau. Nicht bei uns morgens.
Genau, bei den USA war es war mittags und wir waren schon on air und ich bin in den Hängel gegangen und oben auf dem Kohleautomat war ein Fernseher und da war dann schon so eine Traube von Menschen und ich sehe dann da so auf diesem Fernseher, sehe ich dann da diese Rauchschwaden und so und denke mir so, ach du Scheiße. Und dann, ich so, ja gut, dann gehe ich halt jetzt wieder on air und dann irgendwie zwei Takes später gehe ich wieder in den Hangout und dann ist das zweite Flugzeug da reingeballert und die Stimmung war komplett gespenstisch und alle so völlig fassungslos und
aber das hat ja auch eine Menge geändert, das zweite Flugzeug. Weil, im ersten
ja genau, noch, okay, Unfall.
Irgendein Unfall vermutlich.
Ja,
ne?
Beim zweiten war die Gewissheit da, ja. Beim zweiten war die Gewissheit da, dass es ein Anschlag ist und dann war ich so geschockt und wir wussten nicht, was wir machen sollen. Und dann, das werde ich nie vergessen, das finde ich auch bis heute, war das die falsche Entscheidung. Hieß es ja weitermachen. Und auch abends Giga Games sollte senden. Und ich hatte abends dann auch noch die Spätschicht bei Giga Games. Und wir haben eigentlich gesagt, ey, wir wollen eigentlich nicht. Und da gab es eine riesen Diskussion, ob wir on air gehen sollen. Und wir wollten irgendwie an dem Tag eigentlich Counter-Strike spielen. Das haben wir dann irgendwie rausgeschmissen, logischerweise. Und am nächsten Tag hat dann Giga, glaube ich, diese Kondolenztafel ins Leben gerufen, wo alle aus der Community irgendwie ihre, wie sagt man?
Wünsche?
Mir sagt es gar nichts mehr, also ich habe das nicht mehr auf dem
Schirm. Ja, wie hieß denn, nicht Wünsche. Wie heißt denn?
Beileidsbekundung,
danke schön, Georg. Wünsche. Ich wünsche mir das Lego Marvel Set heute zu Ehren der Gefallenen beim World Trade Center. Ich wünsche mir mal einen richtig schönen Urlaub. Haben alle konnten da auf... Nein, es war natürlich Mitleidsbekundung.
Ja.
Und ich habe das tatsächlich noch sehr präsent im Auge, im Kopf. Oh mein Gott. Wie das damals alles war. Ich war sehr geschockt damals.
Ja, und dann haben wir irgendwie, glaube ich, 2 Wochen lang nicht gesendet oder so, ne? Bei Games. Wir haben eine richtig lange Pause.
Stimmt, wir haben Games Pause gemacht und dann musste ich nach England. So war das.
Das weiß ich gar nicht mehr. Haben wir echt so lange
Pause gemacht und dann haben wir wieder gesendet und irgend so ein Vollhorst hat sich aufgeregt, weil du und Hannes No One Lives Forever gespielt haben. Das ist ja ein Agentenspiel, in dem man eine Pistole hat und deswegen war das wohl aus seiner Sicht moralisch unverantwortbar.
Na gut, der Name ist natürlich auch ein bisschen ungünstig.
Ja komm, aber wenn es danach geht, denk an die Liste von Songs, die dann nicht mehr gespielt werden durften, wo dann irgendwie 700 Stück drauf waren, die im Entferntesten in irgendeiner Zeile irgendwas mit irgendwas zu tun hatten.
Ja klar, das ist natürlich ein blöder Vorwurf. Auf der anderen Seite zeigt es auch, was für eine Schwierigkeit das war, dann da irgendwie sensibel so einen Übergang zu finden in die Normalität, ohne dass das unsensibel wirkt und gleichzeitig sind die meisten Computer- und Videospiele eben Ballern, Action, Kämpfen, Extraleben, whatever und gar nicht so einfach dann Sachen zu finden, die thematisch einen nicht an irgendwas Schlimmes
erinnern. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wer von etwas angepisst sein möchte, der wird einen Grund finden. Das haben wir ja neulich schon als Thema gehabt. Wer es wirklich möchte, der wird immer einen Grund finden, angepisst zu sein.
Ja. Ich habe übrigens noch die Zeitung. Am nächsten Tag habe ich mir die Bild-Zeitung, glaube ich, gekauft von 9-11. Die habe ich noch.
Da wirst du jetzt sehr viel Lob bekommen, glaube ich. Weil allgemein
Naja.
Die Leute immer sehr froh sind, wenn man ein Bild liest.
Naja, aber ich meine, das ist halt schon so ein Event, wo man sagen kann, schon nicht uninteressant, wie damals Deutschlands größtes Boulevardmagazin darüber berichtet hat, finde ich jetzt einfach aus geschichtlicher
Sicht. Hat er nicht sogar RTL Lob geschichtlicher dafür bekommen, dass die für deren Berichterstattung ausgerechnet RTL?
Ja, weil die, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, die waren irgendwie
so
am schnellsten, haben die Brisanz dieser ganzen Thematik geschnallt.
Ja, die haben auch sehr umfangreich, die haben also den gesamten Tag sofort ihr komplettes Programm umgestellt und sehr umfangreich, also ich meine mich dran erinnern zu können.
Doch, doch, das war die Geburtsstunde von Peter Klöppel. Zu
können, dass Klöppel da irgendwie.
Ja. Ja gut, die haben den ganzen Tag den Tower gezeigt, bis er eingestürzt ist, ne, und dann den Raum. Ja,
das klingt, hat ja nicht so lange
das,
gedauert.
Das klingt so, als ob RTL schuld ist, dass der Tower eingestürzt ist. Die haben so lange die Kamera drauf gehalten, bis er eingestürzt ist.
Nee, nee.
Die elektromagnetischen Kamerawellen von RTL. Ich finde, wenn ich da übrigens...
Das ist ein schönes Thema zum Einstieg, ne? Hätte man sonst gar nicht gedacht.
Richtig gute Laune.
Ja. Schön, erst tote Schauspieler, jetzt 9-11. Aber was ich da gerne nochmal von euch wissen würde, ich bin ja auch kein Fachmann, aber damals, also wie krass ist das eigentlich? Also man kann, ich will das jetzt nicht loben oder so, aber in der Rückbetrachtung...
Geht gut los, auf jeden Fall.
In der Rückbetrachtung kriegen die Attentäter zu wenig Respekt.
What? Ich wollte sagen, es geht gut los, aber es wird jetzt bestimmt in eine andere Richtung gehen.
Nein, ich meine nicht im Sinne von...
Ich befürchte, dass du sagst.
Ich meine einfach, wie schwer das war. Also
so
das ist
wir
einfach
auf die Liste, ne? So sind wir wieder auf der Liste gelandet.
Aber jetzt überleg doch mal, wie schwer muss es sein, als nicht ausgebildeter Pilot. Also ich kann es mir nur vorstellen, wie schwer muss es sein, ein Flugzeug da drinnen zu landen. Und zwar so, dass das danach noch die Türme zum Einstürzen bringt. Das war
ja,
doch.
Das war ja nicht das.
Meinst du, das war nicht geplant?
Haben.
Nein, aber das ist doch trotzdem. Also, ich meine, Osama Bin Laden, der muss doch zu Hause
also in der Nachbetrachtung,
getanzt haben.
In
Alter.
Der Nachbetrachtung ist ja, finde ich ja, dass sie zwei Flugzeuge genommen haben, aus deren Sicht ja genial, weil beim ersten Flugzeug hast du ja die Kameras nicht drauf. Da denkst du so, ja, es brennt. Okay, wenn das World Trade Center brennt, dann gehen wir mal da mit unseren Kameras drauf und senden live. Und dann, ich weiß nicht, wie der Abstand war, halbe Stunde oder eine
Stunde. Die ganze Welt hat es live mitgesehen.
Und dann, das war krass. Und dann dieses Event dann dafür zu sorgen, dass man das alle es live sehen. Das ist ja der terroristische Clou aus meiner Sicht.
Und dann noch ein Flugzeug im Pentagon gelandet. Mhm. Du hast dir, also vorher hast du gedacht, das Pentagon, wenn da irgendwas auch nur im Umkreis von 100 Kilometern kommt, dann geht so ein Laserschild hoch und so und alles wird dematerialisiert. Aber nö, die sind einfach drin gelandet. Haben einfach gesagt, hallo, hier sind wir. Was geht hier im Pentagon?
Ja.
Wahnsinn. Oder?
Ja,
es hat so die Verwundbarkeit Amerikas so offengelegt, wie nichts zuvor eigentlich.
Ja,
oder?
Jetzt brauchen sie keine Flugzeuge, jetzt zerstören sie sich einfach selber. Ne? Mit dem Präsidenten einfach von innen heraus wird alles zerstört.
Okay, Jochen schiebt das direkt auf eine politische Ebene. Cool. Danke.
Du meinst, wo das vorher so unpolitisch war?
Naja, zumindest.
Ich weiß nicht, wie ich zu meinem besonderen Thema heute rüberkomme aus der Nummer.
Wie wir überhaupt noch irgendwie zu den besonderen Themen kommen.
Leute, man muss das auch alles einfach mal. Man muss, das sind auch traumatische Dinge, die muss man auch mal, die muss man auch behandeln, sonst können die zu einem Geschwür werden.
Sollen wir das abschließen jetzt? Ich habe nämlich, ich würde euch gerne meinen Gedanken teilhaben lassen. Ihr wisst
ich möchte auf jeden Fall an deinen Gedanken teilhaben.
Gut,
nachdem wir so ein unverfängliches und schönes positives Thema zum Einstieg gehabt haben, bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Ich breche ein bisschen damit. Ihr wisst ja, dass ich ab und zu mal spreche für Filme, für so Webseiten und so, ne?
Was?
Und da gibt es,
ja.
Du so hast was für Filme gesprochen?
So Sprecherjobs, ne?
Was hast du für einen Film gesprochen?
Vermutlich irgendwie so Soldat 4 oder
irgendwelche
so.
Werbefilme so oder Imagefilme.
Ach ja, okay,
so.
Das ist ein interessantes
Anhängsel. Und da gibt es ja...
Wenn auch Sie auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer sind.
Ne? Ah, da gehen wir schon in die richtige Richtung. Es gibt ja ein Sprecherportal, da können sich die Sprecher praktisch mit ihrem Profil anbieten, sozusagen. Und dann gibt es da.
Kann ich das auch machen? Können wir uns da alle so
ja,
sofort
kannst
nehmen,
du,
wie du das machst?
Und dann gibt es dann die Auftraggeber, die sagen, okay, ich suche einen Sprecher. Und dann geben die ein Casting ins Netz und alle Sprecher sehen das. So zum Beispiel, man spricht einen Imagefilm für eine Bäckerei und dann sagen sie, alles klar, das mache ich hier für 200 Euro. Und dann bieten die Sprecher gegeneinander. Und
ach, die unterbieten sich dann?
Das ist ja assig.
Wahrscheinlich auch, aber es wird erstmal so ein Preisrahmen festgelegt, wie viel das Budget für diesen Film grundsätzlich ist. Und dann kann der Auftraggeber sich eben aus den Casting-Angeboten die perfekte Stimme für den Film raussuchen. Ja. Ich bin schon seit mehreren Jahren, seit über 10 Jahren da drin, aber als ich heute geguckt habe, erotische Hörspiele Spiele für Erwachsene. Keine Jugendfreigabe. Und das Gute ist ja, dass man...
Ich finde das mit Erwachsenen, das ist eine wichtige Ergänzung, dass es nicht etwa für Kinder erotische Hörspiele sind.
Also es wird praktisch jemand gesucht für ein erotisches Hörspiel.
Ja, okay.
Aber was ist daran so lustig?
Stimmalter, beste Jahre, Länge 90 Minuten. Und dann gibt es...
Achso, bei denen habe ich jetzt was anderes gesagt.
Und dann gibt es halt auch immer natürlich so ein kleines Skript, damit die sich eben praktisch die Stimme genau auf dem Skript vorstellen können.
Mhm. Hast du den Text da?
Hast du den Text da? Wir können ihn dann gerne mal, können wir das Casting hier machen?
Ich würde euch den Text jetzt mal vorlesen. Ich würde die schlimmen Wörter piepen, okay?
Nein, wieso?
Warum?
Die sind sehr schlimm.
Ach so, okay. Ach ja, wenn die so schlimm sind.
Das ist wirklich schlimm.
Dann musst du halt wie bei...
Sind das richtig schlimme Wörter, Jochen? Sind das so schlimme Wörter? Sind das ganz schlimme Wörter?
Es sind wirklich schlimme
Wörter. Echt schlimme, so ganz schlimm. So wenn man die sagt, dass dann ist es einem das so richtig unangenehm.
Okay, aber pass auf. Eddie, pass auf, ich lese den Abschnitt. Du kannst
den anderen Abschnitt lesen. Okay. Schick mir den Link.
Den Link? Nee, kann ich nicht.
Wie kannst du nicht? Das ist doch ein Link.
Kannst du das nicht sehen? Der Rechner steht doch hier vor dir.
Wenn ich dich so höre, Jochen, glaube ich, ist die wichtigste Anforderung an den Sprecher, dass er nicht wie ein 14-Jähriger rumgiegelt.
Oh mein Gott. Jochen, ja.
Als ich das gelesen habe, erstmal zu meinem Verständnis. Ich bin ja echt
die
ziemlich
brüder.
Ziemlich Brüderkerl.
Ja, komm.
Sag mal, wusstet ihr, dass es erotische Hörspiele gibt?
Ich wollte dazu gerade was sagen, also bevor wir das Skript lesen. Ich höre nämlich zurzeit ein erotisches Hörspiel. Und zwar kann ich da gerade mal Werbung für machen. Und zwar nennt sich das Dirty Diana. Produziert und gespielt von Demi Moore.
Bastian Pastewka, was?
Demi Moore? Von Demi Moore. Und die Beschreibung ist, as an escape from her carefully curated life and dying marriage, Diana secretly runs an erotic website where women reveal their intimate sexual fantasies. Starring an executive produced by Demi Moore, Dirty Diana, bla 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 bla. Also, und ich habe da reingehört und das ist sehr explizit. Das heißt, was ich damit sagen will ist, und es ist tatsächlich unterhaltsam, weil das ist ein Hörspiel. Es wird zwar verkauft als Podcast, ist aber ein Hörspiel. Und es ist sehr explizit.
Wieso wird das verkauft als Podcast?
Das frage ich mich auch. Keine Ahnung, weil Podcasts gerade im Mode sind.
Beliebt ist gerade das Wort oder
ja.
So.
Und weil die spielt halt da eine Rolle und die hat ja schon so eine dreckige, kratzige Stimme. Und es ist sehr explizit. Und ich glaube, weil du das jetzt auch sagst, dieses Ding, dieses Erotik-Hörspiel, ich glaube, das ist was. Das ist ein neues Ding.
Aber 50 Shades of Grey war doch auch ein Riesenerfolg. Also jetzt nicht, weil es ein Hörspiel ist oder so, aber so die so Story-mäßig. Und das fing, glaube ich, an als Fanfiction, ne?
Ja, stimmt, ja, du hast recht.
Das war irgendwie, von was war das denn? Twilight, glaube ich. Twilight Fanfiction war das.
Ja.
Und ich als großer Twilight-Fan habe natürlich dann geguckt, was gibt's da noch so, und 50 Shades of Grey gefunden.
Ja, okay,
also,
ich
im Podcast darüber gesprochen, wie wir uns quasi diversifizieren können, ne? Wie wir uns breiter aufstellen können, welche Projekte. Jetzt haben wir ein weiteres, Jochen.
Ja, ich lese gerade das Skript, wir können es tatsächlich nicht vorlesen.
Sie habe ich doch gesagt, Eddie.
Naja, weil es hören ja auch Kinder zu.
Richtig.
Und meine Mutter. Und deshalb
Das ist noch schlimmer, oder?
Ja, das können wir nicht vorlesen.
Das können wir weiter.
Ich habe mir heute noch,
aber wir können es piepsen,
bevor wir den Podcast aufgenommen haben, dass ich immer noch nicht darüber hinweg bin, mit Eltern vorm Fernseher zu sitzen abends und dann kommt irgendwie so eine leicht erotisch angehauchte Szene. Wenn es im normalen Fernsehen ist, da sind die ja nicht besonders, ne, weil ab 16 und so weiter und so fort.
Ich hatte das.
Heute kriege ich noch einen roten Kopf, wenn ich daran denke. Und
meine Mutter war zu Besuch und ich wollte ihr unbedingt Jerks zeigen, weil ich ja so ein großer Jerks-Fan bin.
Oh Gott.
Und wir haben zusammen so Jerks geguckt und ich bin gestorben teilweise, weil es so unangenehm wurde. Ja, also das war wirklich, weil ich auch ein bisschen unterschätzt habe, wie explizit es teilweise ist.
Hat sie den Spaß dabei gehabt bei der Serie?
Sie hat sich absolut kaputt gelacht und aber auch teilweise, es war sehr schön zu sehen, sie hat sich wirklich wir saßen auf dem Sofa und sie hat sich eine Decke genommen und unter der Decke versteckt, weil sie es psychisch nicht verkraftet hat, wie unangenehm es teilweise wurde, was aber auch einfach nochmal zeigt, wie gut die Serie ist. Also wir lesen mal vor.
Ich möchte, bevor wir das jetzt vorlesen, man muss sich jetzt mal die Situation vorstellen, wirklich, ich habe in diesem Portal noch nie ein erotisches Hörspiel bekommen als Skriptvorlage. Jetzt sind da tausende Sprecher drin, die alle in ihrer Tonkabine stehen und diese Texte aufsammeln.
Professionell. Daraufhin schlug ich einen Kompromiss vor. Ich war doch nicht blöd und hörte jetzt damit auf. wo es mir gerade so richtig viel Spaß machte. Ich schiebe ihn dir zunächst bis zur Hälfte rein, lautete mein Vorschlag. Vielleicht gewöhnst du dich daran. Du bist jetzt.
Mach das,
sagte sie. Also drückte ich den Pieps ein Stück tiefer in ihr Pieps, indem er nach und nach verschwand. Anna stieß einen kleinen Lustschrei aus. Ja doch, es geht.
Warte,
das bist du.
Ja doch, es geht,
japste sie.
Es geht.
Du willst den Job nicht wirklich, ne? Es geht. Was ist? Was?
Sag mal, ich bin ja auch keine Frau, Mann.
Ja, was bist du, ein Einhorn? Wie sprichst du denn? Du bist doch professioneller Sprecher.
Ich muss doch den Typen machen, Mann.
Anna stieß einen kleinen Lustschrei. Gut, dann mach ich Anna. Okay.
Die mach mal weiter. Ich, bin, ja, ich kann gar nicht.
Ja, bist du sie. Es geht.
Das war gut.
Jetzt du. Du musst jetzt. Du musst
Eddie kommt richtig in Fahrt.
Na, siehst du.
Okay. Du willst den Job, ne?
Sag.
Na, siehst du.
Jochen, Alter.
Na, siehst du.
Was war das gerade, Jochen? Das war deine Sprecherstimme?
Du willst den Job nicht. Das ist ein Casting, Alter.
Ja, da muss ich doch mal,
500 Euro gibt es dafür.
Man muss sich in die Rolle doch reinversetzen. Und ich denke mal, das ist so ein großer, im Rücken behaarter Bär. Okay, na, siehst du, sagte ich. Und der Rest passt ganz bestimmt auch noch rein. Jetzt kommt der Sprecher. Anna kam immer mehr in Fahrt. Sie fummelte mit der Hand unter ihrem Bauch auf der Sitzfläche der Couch herum, fand den kleineren Piep, oder darf man Dildo sagen?
Aber vor allem, wie du das redest, so wie Bibi und Tina hört sich das an. Anna kam immer mehr in Fahrt. Sie fummelte mit der Hand unter ihrem Bauch auf der Sitzfläche und dann kam Bubu und Babu
und Lubi und Bubi. Sich zusätzlich in die Piep. Das sah verdammt gut aus. Ein Piep in ihrem Piep.
Der andere steckte zwischen ihrem Piep
und ich bedauerte, dass ich nicht nach meinem harten Piep schrie, den ich hier statt des kleinen Piep hätte reinschieben können. Das hatten bislang alle Frauen.
Okay, aber das ist ja nicht, also da muss man ja mal ganz kurz sagen, das ist ja nicht Erotik, das ist ja Porno.
Das denke ich auch, ja.
Ne? Also das ist anders als das, was ich natürlich da Demi Moore höre. Das hier ist ja schon sehr pornös. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen,
wenn man sich mal dran gewöhnt
professionell,
hat.
Professionell, aber es ist einfach, ich meine, auch solche Filme müssen ja auch synchronisiert werden. Oder ich meine, sowas wie 50 Shades of Grey, wo wir gerade drüber geredet haben, da steht ja auch einer in der Tonkabine und macht dann oder so. Also das ist halt, gehört halt dazu, zu dem Job.
Ja, ich bin noch nicht so weit. Aber der Film hat ja auch 90 Minuten. Ich glaube, man braucht so 3-4 Minuten, um da reinzukommen. Und
im wahrsten Sinne des Wortes.
Und dann kann ich die Rolle auch ausfüllen, glaube ich. Das, was ich wirklich nur sage, was ja wirklich eine Unverschämtheit ist, das Budget für 90 Minuten hier ist 350 bis 500 Euro. Sind die völlig bekloppt?
Wie viele Rollen denn? Wie viele Sprecher?
Naja.
Ja, du wirst eine Rolle.
Männlich. Also man spricht den, entweder den Sprecher oder den Typen da. Aber 90.
Aber es gibt ja auch noch Anna, oder wie sie heißt, die Frau mindestens mal noch.
Ja, aber die ist jetzt hier nicht gecastet worden. Es geht jetzt um den Typen.
Aber ich frage mich halt schon, wer ist denn da eigentlich die Zielgruppe? Also zu Zeiten, wo es halt Pornos kostenlos an jeder Internet-Ecke gibt, frage ich mich, wer.
Wenn man im Auto zum Beispiel auf Reisen ist.
Und dann hört man sich da so ein Porno an.
Und das ist ein erotisches Hörspiel. Ja, so. Oder ja, man hat eine Lieferfahrt zu machen. Und fährt Pizza aus.
Der Gedanke, dass da irgendwie. Nee, okay.
So, jetzt fährst du auch, jetzt fährst du an anderen Autos auf.
Die beste Erfindung der letzten 20 Jahre, dass wenn der Kopfhörer entstöpselt wird bei einem Gerät, das, was gerade auf Play war, gemutet wird, oder?
Oder stoppt, ja.
Oder stoppt. Was meint ihr, wie viele peinliche Situationen das schon verhindert hat?
Auf jeden Fall. Ja.
Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass es da also allgemein natürlich eine große Zielgruppe gibt, weil was gibt's ja nichts dran auszusetzen, dass die Leute sich irgendwelchen erotischen oder Pornokram anhören. Du meinst, weil es gibt überall Bilder. Also und das
ja, es ist halt, also warum, ne, warum das Würstchen essen, wenn du Steak hast? Also weißt du, was ich meine? Das ist ja so ein bisschen.
Aber das ist ja wieder ein anderer Effekt quasi. Ich meine, du hast ja auch ASMR obwohl du dir, keine Ahnung was, einen Masseur oder sowas leisten könntest oder so?
Naja, also ich kann mir nicht jedes Mal einen Masseur, der mich in den Schlaf massiert, leisten. Das ist ja...
Ja, Max, ich glaube, es ist einfach, dass die Leute unterschiedlich auf unterschiedliche Reize reagieren und es für manche tausendmal geiler ist, sich...
Nur das zu hören.
...anzuhören, als sich etwas anzuschauen.
Ja, das kann sein. Aber ich frage mich halt, also es wird sicher so sein, nur ob das auch ein ernsthafter Markt ist, aber tatsächlich... Werden wir drei das einfach jetzt mal ausprobieren? Wir probieren das einfach mal aus und berichten nächste Woche, ob das für uns funktioniert hat. Wir sind ja auch schon in einem Alter, vielleicht überfordert einen das auch schon.
Die Frage, kann das funktionieren? Also könnte das überhaupt funktionieren, wenn du den Sprecher halt von irgendwas völlig anderem kennst?
Das wird schwierig. Stell dir vor, du hörst gerade, du machst es dir gerade so richtig im Bett bekommen. So, jetzt höre ich immer schön erotisch Podcast hier. Schön, dass ich mir gut geht, da ist die Creme hier. Ja, super, super. Und dann hörst du das, drückst auf Play und dann hörst du Jochen. Und dann habe ich mir das Ding hinten reingeschoben.
Ist doch, das ist doch der Typ von dem Podcast hier, ja, wo ich immer höre. Was ist doch der? Das ist doch der mit dem Fischteil, mit den Fröschen, der sich in den Baumarkt traut. Das ist doch der Typ, das kann ich gar nicht. Du kannst nicht. Du mach ich aus jetzt.
Ist direkt vorbei mit der Erotik.
Ich glaube, was noch sein könnte, ist, dass die Leute sich das irgendwo anhören, wo quasi, ne, wo sie irgendwo in Gesellschaft sind oder so. Weil das kannst du ja bei Videos schlecht machen. Du läufst ja schlecht durch die Gegend mit einem Fernseher oder mit einem Handy, auf dem du dir gerade ein Porno anguckst. Das sieht ja jeder. Aber du könntest ja theoretisch in einem Meeting sitzen oder in der Bahn und hörst dir das Ganze halt, ne?
Also ja, klar. Hörst dir das Ganze dann. Apropos unterwegs Sachen hören. Ich höre ja immer Podcasts und ich habe neulich bin ich Fahrrad gefahren und habe während des Fahrradfahrens auch wieder einen Podcast gehört und ich musste so lachen. Und da ist mir das erstmal, weil das ja auch oft, das soll jetzt kein Selbstlob sein, aber wir kriegen ja auch oft Feedback von Leuten, die sagen, dass sie irgendwie laut loslachen mussten, ja, genau, oder so. Und ich habe das immer nicht verstanden und ich habe gesagt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, so lustig ist das doch eigentlich gar nicht. Und dann habe ich aber neulich selber gelacht bei einem Podcast, also nicht bei unserem, ich habe was anderes gehört. Und dann ist mir bewusst geworden, wie dumm das von außen aussehen muss. Da sitze ich also auf dem Fahrrad, habe so ein mega Grinsen, grinst so völlig debil an der Ampel stehen und die Leute hören nichts, sehen nichts und fragen sich nur, ist der irgendwie druff oder so? Und das kann schon zu komischen Situationen führen, glaube ich, dass du, wenn wir, oder?
Ohne Scheiße, ich habe tatsächlich eine Folge von unserem Podcast nochmal gehört.
Und hast kaputt gelacht
über dich selbst. Die Müller-Folge und ich stand an der Ampel, habe Tränen gelacht. Also, weil das so absurd war und in der Nachbetrachtung nochmal so völlig schräg. Ich habe tatsächlich gelacht.
Ich habe mir noch keine unserer Folgen an, also komplett dieses Müller-Ding, das hat ja auch irgendjemand, das hat so eine Best-of-Video-Ausschnitt-Seite auf YouTube gemacht, da habe ich das auch nochmal gehört. Aber ich habe mich das auch gefragt. Also ich habe euch beide das auch gefragt, wie ihr das einschätzt, wenn jemand uns schreibt, der hat so darüber lachen müssen, ob das eher sowas ist, was man halt sagt, wenn man sich amüsiert hat, so wie man halt Hofel oder LOL sagt bzw. schreibt, auch wenn man sich nicht wirklich am Boden gekrümmt hat vor Lachen, sondern eigentlich nur so ein bisschen leicht amüsiert war, ne, und so ein bisschen die Mundwinkel gezuckt haben. Und wo ein anderer halt irgendwie auch schrieb, dass er eine Pause beim Autofahren gemacht hat, dass er kurz rangefahren ist, weil er lachen musste.
Aber das ist eigentlich das schönste Kompliment, sagst, was man so kriegen kann. Bitte? Das ist eines der schönsten Komplimente eigentlich, die man kriegen kann. Also es freut einen total, wenn Leute das wirklich schreiben, dass sie herzhaft laut gelacht haben.
Also das finde ich auch. Dass die Leute Spaß daran haben, ja, finde ich. Das ist immer etwas, was mich persönlich sehr freut. Es stört mich aber auch nicht, wenn sie keinen Spaß daran haben, weil so Humor ist ja so unglaublich subjektives, wenn jemand sagt, das und das ist nicht lustig, die Humorpolizei, die gibt's ja auch immer wieder mal, dann stört mich das halt gar nicht, weil das ist halt, ne, jeder tickt da anders und was der eine schreiend komisch findet, das ist bei dem anderen, für den anderen komplett unlustig.
Was mich daran immer wundert, ist, dass Leute, die etwas nicht lustig finden, das mitteilen müssen, dass sie etwas nicht lustig finden, weil wenn ich was nicht lustig finde,
wenn andere daran gerade Spaß, ja, haben an irgendwas,
also, ne, wenn ich was
Unterhaltung, ey, das und das macht mir voll Spaß und dann kommt eine Person dazu, die quasi bisher nicht mitgeredet hat, um mitzuteilen, dass sie selber daran überhaupt keinen Spaß hat oder dass empirisch gesehen quasi unlustig sei. Ja, ja.
Ja, vor allem, wenn man das dann auch immer wieder konsumiert. Also das finde ich halt komisch. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, nenne jetzt keinen Namen, aber irgendeinen deutschen Comedian nicht lustig finde, dann habe ich das ja für mich abgehakt. So, okay, der und ich sprechen quasi nicht die gleiche Sprache in Sachen Humor. Genau. Thema erledigt. Der findet ja dann in meinem Leben eigentlich gar nicht mehr statt, wenn ich nicht per Zufall über ihn drüber stolper. Aber ja. Das ist doch nichts leichter als das heutzutage, sich sozusagen gerade in Social Media oder so seine Timelines so zusammenzuschneiden, dass sie aus Dingen bestehen, die man mag oder die man gut findet. Mhm. Also du stolperst das ja nicht, weiß ich nicht, plötzlich über, ich abonniere ja nicht Mario Barth und fuck mich dann jedes Mal drüber ab, dass der Witze macht, die ich nicht lustig finde oder so.
Ja, nicht umsonst haben wir den Begriff Bubble, ne? Weil man halt so aussortiert, ja, ne, diese Seifenblase oder Luftblase sich so aussortiert, dass man das drin hat, was einem gefällt. Aber ja, es gibt zum einen natürlich, glaube ich, immer die Leute, die sich auch die Sachen anschauen, auf die sie gar keinen Bock haben, sei es nur, um mitreden zu können oder, ne? Und ich glaube, dass so ab einem gewissen Grad es dazugehört, dass man Hater hat, die regelmäßig die eigenen Sachen konsumieren, die man produziert. Einfach nur, um sich darüber regelmäßig aufregen zu können. Ne? Da gibt's ja dann ganze Forenbeiträge oder Threads, die nichts anderes machen, als sich die jeweils neueste Folge angehört zu haben und sich Gründe dafür zu suchen und gegenseitig zu liefern, warum sie das gerade nicht mögen sollten.
Das finde ich richtig. Ich weiß, dass es das gibt. Wir haben das ja bei Rocket Beans auch. Und ich finde das richtig crazy, muss ich sagen. Ich finde das ist, keine Ahnung, das geht mir völlig in meinen Kopf nicht rein. Gerade weil es so viel Auswahl gibt an Dingen, die du konsumieren kannst. Und das zeugt von so einem, irgendwie, ich will niemandem zu nahe rücken, aber für mich ist das schon auch ein bisschen gestörtes Verhalten. Weil anstatt was zu suchen, was dir gefällt, suchst du dir gezielt etwas, was dir nicht gefällt. Und das ist schon irgendwie ein bisschen, sagt eigentlich mehr aus, sagt mehr über die Leute aus, als über das, was sie hören.
Wenn das so eine isolierte Geschichte ist, kann ich das sogar noch halbwegs verstehen, aber das nimmt ja manchmal so richtig. Ich habe da ein Beispiel gehabt in der jüngeren Vergangenheit von einem Typen, ich nehme an, das ist ein Typ, weil ich weiß es nicht, kann auch eine Frau gewesen sein, wo das so regelrechte Stalker-mäßige Züge angenommen hat. Also wo du halt weißt, diese Person scheint über einen sehr, sehr langen Zeitraum die Inhalte von einer anderen Person zu verfolgen und sich, also ob der sich Notizen macht oder das bookmarkt oder so, weiß ich das nicht, um das dann wiederum an Dritte weiterzuleiten und mit mehreren Fake-Accounts auch, dass wenn er gesperrt oder geblockt wird, er dann mit weiteren Accounts einen anschreibt und so weiter und so fort, was ich befremdlich, sagen wir mal zumindest, fand. Wenn das jetzt so eine Sache ist, dass man sagt, ich mache das bei einer sehr bekannten, berühmten und wichtigen Persönlichkeit, ja, wir haben eben den Namen Trump genannt, da kann ich das insofern verstehen, dass man sagt, gut, das ist eine Person, die hat sehr viel Einfluss, die hat sehr viel Macht, ja, gut, sich da die Zeit zu nehmen, um dem ganz genau auf die Finger zu schauen, das ist nachvollziehbar, aber das
bei Politik ist das nochmal ein ganz anderer Schnack, aber wenn es wirklich Comedy oder Unterhaltung geht. Apropos, du hast gerade Stalker gesagt, ich hatte nicht einen Stalker, aber ich bin neulich auf dem Weg nach Hause. Kurz vor meiner Haustür kam jemand entgegen, der mich erkannt hat und mich so angegrinst hat, so zugenickt hat. Das ist ja eh immer schon so 3 awkward Sekunden, weil du immer nicht weißt, warum, also zumindest geht es mir so, warum denke ich mir immer so, was guckt der mich jetzt an? Will der Stress? Das ist meine erste Reaktion ist immer, was los? Und dann stellt sich raus, hat er noch so Rocket Beans und so gerufen. Und dann habe ich mich nicht getraut, bei mir in den Hauseingang zu gehen.
Ja, und hast du das nicht neulich schon erzählt oder haben wir darüber vor dem Podcast gesprochen?
Ich glaube, das habe ich nicht erzählt.
Nein, hast du nicht.
Und dann bin ich weitergegangen und dann wusste ich aber nicht wohin, weil ich wollte ja eigentlich nach Hause. Und dann stand ich so da und dann habe ich geguckt und der ist sehr langsam gegangen und er hat auch immer noch mal sich so umgedreht. Und dann habe ich gedacht, so, hier, dann bin ich, hier ist so ein Obstladen. Dann bin ich in den Obstladen gegangen. Und dann es geht immer weiter mit den Neurosen bei mir. Und dann bin ich in den Obstladen gegangen, wo ich gar kein Obst wollte. Dann stand ich aber im Obstladen. Und dann dachte ich so, jetzt denkt der hier im Obstladen, was machst du denn hier? Du musst jetzt auch was kaufen. Oder willst du einfach mal gucken, wie eine Banane aussieht oder was? Und dann habe ich aus Verlegenheit, habe ich Bananen gekauft. Dann bin ich mit den Bananen aus dem Obstladen raus. Dann war der Typ weg und dann bin ich nach Hause und habe einfach aus purer, weiß ich nicht was, ich habe einfach Obst gekauft, obwohl es gar keinen Grund dafür gab, ich auch gar keine Bananen wollte.
Endlich mal Obst, ne?
Aber das ist doch einfach nur crazy, oder?
Aber ich finde, das ist gar nicht so crazy. Guck dir doch an, was Datenschützer teilweise an Daten für sensibel halten.
Ja.
Ne, es gibt, also ich habe neulich zum Beispiel die News gelesen, da ging es darum, dass eine Stadt von Hunden, die in der Stadt gehalten werden, DNA-Proben nimmt, um die Hundekacke dann zuordnen zu können.
So. Das wäre doch was für dich.
Richtig, habe ich gesagt, eigentlich eine geile Idee. Und dann hab ich mir aber gedacht, es wird garantiert Datenschützer geben, die das jetzt problematisch finden und sich, also meistens malen die sich ja nicht mal ein Szenario aus. Alleine die Tatsache, dass es irgend irgendeine Information gibt, die irgendjemand irgendwo lesen kann, ist ja schon problematisch. So. Es gibt Leute, die es offensichtlich für problematisch halten, die DNA eines Hundes zum Abgleichen mit Hundekacke irgendwo zu speichern. Und wenn du dir das überlegst, dass jemand das problematisch findet, dann finde ich es überhaupt nicht verwunderlich, wenn du sagst, ich habe keinen Bock darauf, dass eine Person, die ich nicht kenne, die meinen Namen kennt, jetzt weiß, wo ich wohne.
Ja.
Das ist, finde ich, ist jetzt, also, ne, das ist ja 10 Stufen problematischer als Hundekacke-DNA.
Aber wie machen das denn wirklich berühmte Leute? Also wirklich Leute, die jeder kennt. So, bei mir ist es ja echt so, dass es passiert manchmal, aber es ist noch, also alles im grünen Bereich. Ich kann alles machen, ich kann überall hingehen, Gott sei Dank. Aber es gibt ja Leute, ich, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal so einen Jan Böhmermann oder so, den ganz Deutschland mehr oder weniger kennt und auch nicht alle mögen, im Gegensatz zu mir. Ich bin ja unglaublich beliebt, ja. also das stelle ich, oder auch so Stefan Raab oder sowas, ne, oder Thomas Gottschalk. Du kannst einfach. Ja, gut, die fahren halt mit dem Auto in die Garage wahrscheinlich von ihrer Villa, was auch nicht schlecht ist.
Ich glaube, so öffentliches Leben ist dann immer schwierig, ne? So in die Pizzeria mal gehen und.
Das öffentliche Leben ist ja gar nicht das Thema, das Private ist ja das größere Problem.
Ja, dass du halt einfach auf dem Weg zu wo immerhin.
Ich meine, das private Leben in der Öffentlichkeit. So, ich habe mich unklar ausgedrückt. Aber hier in Hamburg, glaube ich, sind die Leute sehr reserviert. Also. Ich glaube, hier gibt es ja auch so ein paar Promis hier bei uns um die Ecke und die berichten.
Wer wohnt bei uns um die Ecke? Tim Melzer wohnt bei uns um die Ecke.
Ja, Steven Gätchen hat ja auch hier um die Ecke gewohnt, der wohnt auch in Hamburg, der wird auch.
Ja, Hamburg auch ist noch, groß.
Ja, genau. Und Linda Zerwakis ist ja auch eine Hamburgerin.
Wer?
Die Tagesschausprecherin und die auch einen tollen Podcast hat. Und
Tim Melzer sehe ich regelmäßig.
Ja.
Der hängt auch manchmal hier am Springbrunnen rum und vertickt Brötchen und Rezepte.
Vertickt Brötchen?
Nein, hier gibt es so einen Springbrunnen. Aber Tim Melzer weiß ich tatsächlich aus dem gleichen Grund, weiß ich genau, wo Tim Melzer wohnt, weil ich ihn schon gesehen habe, wie er in seinen Hauseingang gegangen ist. Grüße, Tim.
Okay. Stalker.
Aber ja, das ist echt, naja, gut. Ist ja auch wurscht. Eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus.
Soll ich noch was vorlesen?
Von dem Porno? Nee.
Okay.
Das Thema ist durchjochen. Willst du noch mehr von diesen?
Nee, alles klar. Dann lese ich nachher noch, wenn wir die Aufnahme stoppen, so ein bisschen für mich noch. Man kann sich immer verbessern. Also ich war jetzt nicht ganz
zufrieden. Aber das klingt so, als ob du doch noch mal gerne.
Genau.
Also für jemanden, der eben die ganze Zeit.
Ich war eben sehr nervös und sehr teeniehaft und sehr peinlich berührt. Ich bin ein bisschen
überraschend, dass du jetzt noch mal sagst, soll ich noch mal lesen?
Ja, jetzt bin ich in Form, glaube ich.
Soll ich doch noch mal?
Egal, ob das nur 500 Euro sind, aber die nehme ich mit, 90 Minuten.
Was ist denn hier aus deiner Kramm-Nummer geworden?
Noch nichts,
ja, genau. Aber
ich berichte euch, sobald ich wieder da bin.
Da warte ich doch die ganze Woche schon drauf, dass es endlich die heißen Infos über der. Moment, aber habt ihr denn wenigstens schon so Termine ins Auge gefasst?
Möglicherweise innerhalb der nächsten 10 Tage. Und das wäre natürlich gut, aber ich bin mir noch nicht sicher. Aber möglicherweise.
Noch im September.
Nee, wahrscheinlich Anfang Oktober oder so. Aber ich berichte dann, wenn ich das noch kann. Ich bin schon nervös.
Ich habe eine Frage an euch.
Oh, oh.
Erinnert ihr euch noch an eure Pubertät? Ich weiß, es ist schon eine Weile her, aber.
Also an die Zeit erinnere ich mich aber jetzt speziell an Pubertät nicht wirklich.
Also, ich will auf was Konkretes hinaus.
Auf was Erotisches wieder?
Nein.
Okay.
Also nicht direkt. Und zwar, wann war der Zeitpunkt, dass ihr beziehungsweise oder ein Kumpel oder irgendjemand in eurer Klasse gesagt hat, ich dusche jetzt täglich?
Keine Ahnung.
Weil ich erinnere mich noch dran und ich glaube, da einer ganz heißen Sache auf der Spur zu sein für unsere jüngeren Zuschauer.
Mhm.
Derjenige, der als erstes anfängt, täglich zu duschen, ist der, der sie alle kriegt.
Das ist jetzt.
Du bist zu einem gewissen Zeitpunkt, bist du noch ein verspielter Junge, der auf Bäume klettert, nur Scheiße baut und schmutzig und versifft in die Klasse kommt. Und dann hast du diesen einen Kumpel, der schon ein bisschen weiter ist und die Mädels sind ja eh schon alle 2-3 Jahre weiter und daten irgendwie 16-Jährige, 17-Jährige und dann kommt dieser eine Kumpel in die Klasse und ist frisch geduscht, hat vielleicht sogar Parfüm oder sowas benutzt und irgendwie denkst du so, hä? Was ist denn mit Sebastian los? Hä, wie siehst denn du aus? Hast du einfach geduscht heute Morgen? Und dann sagt Sebastian, ja, ich dusche jeden Morgen. Und dann, du duschst jeden Morgen, dann bist du ja ein Vollidiot.
Und dann die Mädels sofort, was, und, du duschst jeden Morgen?
Und Sebastian hängt aber plötzlich in der Pause,
ja,
kickt er nicht mehr und rennt nicht mehr wie so ein Volltrottel dem Tennisball hinterher, sondern Sebastian kichert und lacht mit den Mädels. Und du denkst dir nur so, fuck, Alter.
Warum bin ich nicht der Sebastian?
Ich fange jetzt auch an, täglich zu duschen. Und ich glaube, da ist ein Moment gekommen, wo in der Pubertät sich was verändert. Der Moment, wo du sagst, fuck, ab sofort achte ich auf mich selbst und wie ich auf andere, also so
der, dein körperlich. Dein Tipp kommt jetzt ein bisschen zu spät für mich, glaube ich.
Aber glaubt ihr, dass da was dran ist?
Ich glaube, da ist was dran. Einer schnallt immer als Erster, ja. Das ist der Vorduscher,
so ein
und
Game
der
Changer.
Checkt die erstmal alle ab und dann, das ist gut. Das ist sehr gut. Der hat einen richtigen Vorteil.
Wir hatten einen Typen auch in der Klasse, der war der Erste, der hat sich die, was heißt der Erste, also macht ja nicht jeder, aber der hat sich irgendwann auf Klassenfahrt, haben wir das festgestellt, hat er sich die Achselhaare rasiert.
Hä?
Okay. Ja, gibt viele, die das machen.
Ja.
Und es gibt halt so Leute dann, gerade in der Pubertät, wenn man dann so mit seinem Körper so sich auseinandersetzt und so, und dann merkst du so, wie unterschiedlich weit irgendwie die Leute sind. Ich merke schon, das Thema ist euch auch wieder unangenehm. Kann das sein?
Mir überhaupt
nicht. Georg, du, was ist bei dir? Keine Pubertät gehabt oder was?
Doch, aber ich versuche gerade erstmal diese Informationen aufzusammeln, bevor ich dazu irgendwas beitragen kann.
Ja. Wie ist das denn mit den Mädchen? Also haben die jetzt auch einen besonderen Trick? Also wir haben ja auch viele Zuhörerinnen. Wie war das denn bei denen?
Viele Zuhörerinnen haben wir viele.
Ich glaube, ich bin ja mit zwei Frauen sozusagen groß geworden. Also ich glaube, bei Mädchen ist dieses ganze Thema Schminken, Hygiene und so, das ist ja schon viel früher bei den meisten. Ist natürlich auch nicht verallgemeinern, aber ist das schon, wird das viel früher schon sozusagen kultiviert. Aber bei Jungs ist es ja eher, das meine ich, also bei Jungs ist es ja eher so, wie der duscht täglich. So, das war ja eher so ein, wie komisch ist der denn? Das fängt ja irgendwie bei Mädels schon viel früher an.
Ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Dingen sind, die da zusammenkommen. Also zum einen sich quasi für sich selbst und die Außenwirkung halt zu interessieren.
Ja.
Dann sich für das andere Geschlecht oder dasselbe Geschlecht, ist ja egal, aber ne, ja, sich in der Art und Weise halt für Menschen zu interessieren. Dann ob täglich duschen oder nicht, das ist ein Teil davon. Ich glaube, so dieses Kleidung und einen eigenen Stil und sowas zu entwickeln, fängt ja in der Zeit auch so ein bisschen an. Dass irgendwie vom Mama legt die Klamotten raus zu ich krieg irgendwie im Monat 100 Euro oder 150 Euro Klamottengeld und gehe selber einkaufen und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind ziemlich viele Dinge, die da in dieser Zeit dann so zusammenkommen, die in als Gesamtpaket dann funktionieren oder nicht.
Also ich hatte richtige Arschkarte gezogen damals immer. Ich hatte ja zwei Geschwister, einen älteren Bruder und eine ältere Schwester, und ich musste halt oft die Sachen von meinen Geschwistern auftragen, ja. Und dann bist du halt auch schon echt immer so, oh nee, da kriegst du so einen Kratzepulli oder so eine Scheißhose, und da ist dann immer die
Diskussion. Aber doch nicht mehr in der Pubertät.
Das
ist ja das, was Georg gerade sagt. Da fängt's ja an, wo du sagst, nee, ich trage nicht mehr das, was Mama mir jetzt gibt, sondern ich gehe selber meine Klamotten kaufen.
Vielleicht, ne? Aber du musst ja nicht nur die alten Sachen auftragen, oder?
Nee, aber da brauchst du auch ein bisschen Kohle, also am Anfang so. Und das, ich weiß noch, ich habe leider sehr lange so ein paar Sachen noch. Ich glaube, das war mein Nachteil in der Klasse, zumindest bei den Frauen. Ja, ich war, ja, ihr wisst schon, es war nicht so. Das ist ein Wunderfleck in meiner Vergangenheit.
Gerade nur.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ich muss jetzt auch so ein bisschen.
Ich war nicht, sag mal so, ich wäre gerne im Nachgang derjenige gewesen, der cool gewesen wäre und gesagt hätte, alles klar, ich dusche jetzt Mensch, täglich.
Du hast eine Schwimmbadgänge, hallo? Das kann ja sein, dass du nicht cool warst.
Das stimmt eigentlich. Aber
da brauchst du auch nicht so viele Klamotten im Schwimmbad. Das ist natürlich noch der Vorteil. Da kannst du dein Astralbody quasi, der kann für sich selber sprechen und du brauchst dann nur eine Badehose.
Aber ich weiß nicht, in der Schwimmbadgänge, da war ich so 12, 13, heute wäre das Pubertät, damals war das noch nicht Pubertät, da kamst du erst mit 16, glaube ich, so in die Pubertät.
Also ich habe gedacht, ihr wart ein bisschen später im Schwimmbad.
Ja, 12, ja, im Moment, der Körper, also die Entwicklung des Körpers ist ja jetzt, also, das ist, also, wieso war das früher anders? Du kannst ja nicht einfach die Pubertät verschieben.
Doch.
Hä?
Die Frauen werden ja auch, kommen ja auch früher in die Pubertät. Und, ja. kriegen.
Also es geht ja um die körperliche Entwicklung. Es sind ja Hormone letztendlich, die da
ja,
und freigesetzt werden. Das passiert ja jetzt nicht einfach.
Doch, ich bin gespannt.
Doch,
ich habe keine Ahnung, ob das
doch die Frauen, die Mädels kriegen ja auch früher Brüste und reifen früher.
Als wann?
Als früher. Als vor 30 Jahren.
Georg, faktchecke das bitte, ob das stimmt.
Ja?
Das halte ich für erstmal eine Behauptung, die ich erstmal überprüft haben will.
Unsere Hörer.
Ich glaube, dass das sehr individuell ist auch, dass es ganz unterschiedlich ist. Und
das ist immer unterschiedlich, aber ich, auf alle Fälle, die Kinder werden früher, kommen früher in die Pubertät. Vor allen Dingen die Frauen. Hm.
Das ist mein Fakt. Das ist dein Fakt.
Ich glaube, unser Video würde jetzt automatisch bei YouTube markiert werden mit diesem kleinen Einschubfenster. Wenn Sie wirkliche Fakten zur Pubertät wissen wollen, dann kommt so ein Link.
Ich fände es spannend. Wir haben ja nie Gäste hier im Podcast. Ich fände es gut, wenn wir mal so, deine Schwester ist doch Kinderärztin. Die könnten wir doch einfach fragen, ob das stimmt.
Ja.
Die können wir mal hier in den Podcast einladen, dann können wir sie einfach mal diese ganzen Sachen fragen.
Ich frage sie. Beim nächsten Mal hast du eine Antwort.
Naja, das glaube ich, will dabei sein, wenn du sie fragst. Ich will es sonst.
Glaubst du mir nicht?
Nee, ich weiß nicht.
Ich habe noch ein ganz anderes Problem. Haben wir die Pubertät jetzt abgehakt? Ich habe hier heute meine Socken sortiert, ne?
Mhm.
Macht ihr das auch manchmal?
Nein.
Rollt ihr die alle immer nach?
Nein.
Ihr habt so einen Sack oder eine Schublade, ja. Da sind alle einzeln drin, oder? Ja. Geht das tatsächlich auch alle 3 Wochen so dermaßen auf den Sack, dass ihr den Wunsch habt, alles wieder wegzuschmeißen
und
10 neue zu kaufen?
Ich habe das original gemacht. Vor 1 oder 2 Jahren habe ich 90% meiner Socken aussortiert, dann mir 10 oder 15 Paar gekauft und gesagt, so, und jetzt ist endlich Ruhe.
So ein Neuanfang.
Und es ist komplett alles wieder am Arsch und ich verstehe es nicht.
Genau darüber wollte ich mit euch reden. Ich finde das so ein wichtiges Thema in unserem Leben, dass man immer wieder vor diesem Sockenhaufen steht und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch vor kurzem erst für Ordnung gesorgt und jetzt sieht es schon wieder so aus. Mhm. Warum kann man sich nicht dazu aufraffen, die Socken zu sortieren? Das geht nicht. Also wir Menschen sind unfähig dazu. Oder man macht vielleicht nur 5 Socken.
Nee, das Problem,
5 schwarze, 5
weiße. Nein, das Problem ist, dass du Socken von unterschiedlichen Herstellern kaufst. Das ist der Fehler. Das ist der große Fehler. Du musst dahin kommen, dass du eine Socke für den Rest deines Lebens kaufst. Gleiche Marke, gleiche Größe, gleiche Farbe.
Dann macht Sinn.
Immer die gleiche Socke, weil dann ist es egal, weil dann greifst du da blind rein und du hast 2 Socken und die passen immer, sind immer ein Match. Dadurch, dass du aber verschiedene Socken hast, entsteht überhaupt erst das Debakel.
Das ist gut, dann werde ich jetzt alles wegschmeißen und mir nur
eine Marke Socken.
20
Wobei du immer noch das Problem hast, dass du die Socke in der Variante 7 Jahre alt und 1 Jahr alt dann hast.
Ja, das stimmt.
Die gleiche ist,
ne? Das stimmt. Aber, und du hast auch vor allen Dingen das Problem, manchmal, also zu manchen Schuhen braucht man ja auch andere Socken. Mhm. Vielleicht willst du auch ein paar weiße und ein paar schwarze haben. Oder was ist mit Füßlingen? Also es ist nicht...
Füßlinge?
Ja, so, dass man die nicht sieht, die Socken.
Füßlinge klingt irgendwie, als wären das kleine Menschen aus dem Auenland.
Die Füßlinge, ja.
Die Füßlinge, ja.
Ja, also es gibt leider zu viele unterschiedliche noch Socken. Also so Sockenarten.
Aber ihr merkt, das Problem ist schwer zu lösen, ne? Also je länger wir darüber reden, desto mehr kommt das Problem hier einfach wieder. Das ist einfach ein unlösbares Problem.
Das ist richtig schwierig.
Und jetzt denke ich, da könnten wir auch schon wieder in Sachen Marktlücke etwas erfinden, was die ganze Welt glücklich machen würde, wenn wir eine Lösung hätten.
Moment, ist jetzt gerade deine Idee, dass du keine Lösung hast und das verkaufst du gerade als Lösung?
Nee, wir haben erstmal ein Problem erkannt, da sind wir uns ja alle einig.
Ja, aber das Problem erkennen hilft ja nicht.
Ja, aber jetzt kommen wir in die Diskussion, wo wir sagen, alles klar, jetzt greifen wir an, wie können wir eine Lösung für dieses Problem
finden? Also so funktioniert es nicht. Du kannst ja auch nicht sagen, das Problem ist, dass es in der Sahara zu wenig regnet. Problem haben wir erkannt und jetzt arbeiten wir an der Lösung. Weil so leicht ist das eben nicht, weil, also du musst schon ein bisschen mehr anbieten.
Aber wenn es leicht wäre, würden es alle anderen machen. Ich denke, wir können uns
aber auch... Aber es wäre egal, das ändert ja nichts an deiner Aussage. Nur, dass es, wenn es leicht wäre, würden es alle anderen machen, macht ja deine nicht vorhandene Lösung nicht besser.
Das ist richtig. Wie weit der Mittelteil nochmal?
Keine Lösung haben.
Ja, deshalb wollte ich mit euch die jetzt erarbeiten. Wie könnte eine Lösung für das Sockenproblem, das weltweit große...
Fast keine Lösung zu haben, dass es Probleme gäbe, die wir jetzt angehen könnten, die deutlich effizienter wären, wo wir genauso weit sind, nämlich Schritt Null. Ja. Zum Beispiel, wie macht man innerhalb von 3 Wochen 1 Million Euro? Wenn wir das jetzt lösen auf die Schnelle, und wir sind dabei ja genauso weit wie bei dem Sockenproblem, wir können es nicht, wir wissen es nicht.
Und ich fände das auch interessanter zu lösen, das Problem übrigens.
Also was?
Das Problem würde ich lieber lösen als das Sockenproblem.
Ich auch.
Okay. Na gut, dann geht ihr an eurem Glück vorbei und ich überlege mir bis nächste Woche ein Sockenproblem.
Ja, aber lösen. Warte mal, wenn wir unser Problem lösen, dann haben wir möglicherweise das Budget, um jemanden zu beauftragen, das Sockenproblem zu lösen.
Ja, eben.
Das ist gut. So, da, das macht Sinn.
Oh Gott, da habe ich nämlich auch so einen unglaublich blöden Beitrag gelesen auf Reddit. Da ging es, glaube ich, darum, dass die Leute sich darüber beschwert haben. Die haben erwartet, dass andere, die prominent sind, weil sie Geld haben, ihre Zeit dafür aufwenden, die Probleme der Welt zu lösen. Das war, glaube ich, der logische Zusammenhang. Ne? Wenn du reich bist, dann ist von dir zu erwarten, dass du, weiß ich, die Hälfte deiner Zeit damit verbringst, die Probleme der Welt unmittelbar und selbst zu lösen. Was ich schon alleine deshalb irgendwie blödsinnig fand, weil ich mir dachte, wenn man denn wirklich reich ist, dann würde es doch viel mehr Sinn machen, diese Aufgabe zu delegieren und stattdessen in derselben Zeit weiter Geld zu verdienen, weil man mit dem ja auch Positives anstellen könnte.
Ja.
Zum Beispiel Socken kaufen.
Ja, du brauchst ja im Prinzip, ist die Lösung so eine Art Sockenmaschine oder sowas, wo du morgens einfach deine Füße reinstellst, machst zick, und du stell dir vor, so eine Art, du drückst den Knopf, welche Sorte Socke du willst, also zum Beispiel Füßlinge, drückst da drauf und dann machst und dann hast du die unten direkt an den Füßen, maßgerecht dran, wie so ein 3D-Drucker für Socken.
Chips.
Was?
Diese Identifikationschips in den Socken, die die jeweils richtigen zusammensortieren.
Wie, was? Die sollen sich selber magnetisch anziehen oder was?
Na, die sollen sich nicht magnetisch anziehen, aber das ist nicht euer Problem bei den Socken, dass Unordnung entsteht, weil ihr nicht die jeweils zueinander gehörenden Socken beieinander habt?
Aber wie hilft da ein Chip?
Naja, der die Socken halt identifiziert.
Ja, aber du hast ein paar Socken und
das hat halt, wir sind Paar 1 links, Paar 1 rechts. Die nächste Socke ist halt Paar 2 links, Paar 2 rechts.
Naja, gut, also ich sehe die Socken ja auch. Also ich sehe ja, ob die gleich sind oder nicht. Das ist ja schon.
Dich nervt nur die Arbeit.
Ja, die Arbeit und ja.
Weil das Problem ist ja, man sieht ja nicht so ganz leicht, ob die gleich sind. Ne? Wenn du so ein Riesen, ja, wie bei mir zum Beispiel, ich habe nur schwarze Socken. Und ja, also theoretisch, wenn ich sie miteinander vergleiche, würde ich irgendwann feststellen, welche zusammen gehören. Aber solange ich da diesen Haufen von Socken habe, habe ich halt das Problem, dass die so auf den ersten Blick alle gleich aussehen.
Das ist ein strukturelles Problem.
Was mich aber meistens auch nicht so sehr stört. Also nicht so extrem jedenfalls.
Eben, weil in dem Moment, wo du es mit bloßem Auge gar nicht so leicht sagen kannst, ist es auch egal, weil dann kann es auch kein anderer, wenn er, also, ne, dann ist es ja egal. Ja. Ich habe auch schon 2 schwarze Socken von unterschiedlichen Herstellern getragen mit unterschiedlicher Schaffierung, weil ich einfach auch ein crazy Typ bin. Ja, weil ich einfach auch mal sage, komm, scheiß mal auf alles, jetzt nehme ich mal die schwarze Socke mit den Längsstreifen und die schwarze Socke mit den Querstreifen. Einfach genau. So, einfach mal 5 Grad sein.
Warum zieht man eigentlich Socken an?
Was?
Schweigen. Ja, ich meine, jetzt überleg doch mal. Es gibt ja Schuhhersteller. Warum entwickeln die nicht in ihren Schuhen praktisch Einlagen und Socken, dass du einfach keine zusätzlichen Socken mehr brauchst, sondern die Socken sind schon mit den Schuhen eins.
Weil das stinken
würde. Weil du die reinigen willst bei den 7 Liter Flüssigkeit, die deine Füße pro Tag
verlieren. Okay, aber du kannst, wenn du die rausnehmen könntest.
Dann hättest du Socken.
Okay. Ja, aber so kommen wir einen Schritt weiter. Dann ist diese gute Idee halt.
Du hast gerade die Socke erfunden. Wie kommen wir denn Schritt weiter? Das Problem der Socken löst du doch nicht, indem du das Problem erfindest.
Also ich mit einem Schritt weiter meine ich, das ist keine Lösung, hake ich ab.
Okay.
Kommen wir zum nächsten.
Weißt du, was noch keine Lösung ist? Radiergummi.
Wieso das? Ja.
Radiergummi bringen in unserem Sockenproblem gar nichts.
Okay, das haken wir dann auch ab.
Haken wir
aber ab. Aber das ist ja wirklich, meine Idee war wenigstens noch ansatzweise intelligent. Radiergummi zu nennen ist,
oh je,
weiß ich nicht.
Ich würde sagen, auf dem Höhepunkt
oder ein Spray
dieser intelligenten Äußerung sollten wir vielleicht zum Rätsel kommen. Ich bin nämlich bereit, aber mitzuschreiben.
Die Spray-Idee hören.
Die Spray-Idee.
Nein, man sprüht die Socken an seinen Fuß.
Sprühsocken. Da kommen wir schon in den Bereich.
Sprühsocken.
Sprühsocken, da kommen wir in den Bereich, wo ich aufmerksam werde.
Und ich finde auch, wie geil ist, dass du sitzt da, du zum Beispiel sitzt demnächst im Tennisclub und bevor du auf den Court gehst, sprühst du dir einfach mal Socken.
Finde ich gut. Oder? Der nächste Schritt sind Sprühschuhe. Dass du dir einfach so eine Sohle unten dran sprühen kannst.
Ja. Find kommen wir jetzt so weiter?
Da kommen wir in einen Bereich, wo wir.
Okay, Georg, bis zum nächsten Mal machst du Materialcheck. Eddie, Marketing. Du machst eine Marketingkampagne bis nächste Woche und ich setze die Preise fest. Okay, sollen wir das Rätsel machen?
Ja. So, meine Damen und Herren, zuhören, ich stelle die Frage nur einmal. Ist aber diesmal einfach, also die Frage zumindest.
Deutlich und langsam.
Was ist der Kokosnusseffekt?
Was ist der Kokosnusseffekt? Ich fange da mal an, weil ich ja das Rätsel letzte Woche gelöst habe. Viele erinnern sich noch daran, ja.
Ist denn dann nicht der andere, also derjenige, der es nicht gelöst hat, quasi den Vorteil?
Lass ist das so?
Ja, mach ruhig.
Okay, Eddie, du bist dran.
Mach ruhig.
Okay, der Kokosnusseffekt. Der Kokosnusseffekt. Also die Kokosnuss hat ja einen Effekt, wenn die runterfällt und man steht drunter oder kriegt die auf die Birne, dann tut's weh. Ist es etwas?
Das ist schon wieder so.
Der Kokosnuss hat der etwas
mit Kokosnüssen zu tun?
Produktives für die Welt gebracht, dieser Effekt.
Noch allgemeiner kann man gar nicht fragen.
Naja, wird der gerade in irgendwo anders genutzt und man sagt, hey, durch diesen Kokosnusseffekt können wir das und das erreichen und sind jetzt total toll und haben ein neues Produkt entwickelt. Durch diesen Kokosnusseffekt.
Ja, nee.
Aber da kann man ganz grübeln, weil eigentlich
was. Ja, weil die so unglaublich doof ist, die Frage, dass ich erstmal überlegen sollte, wie ich darauf antworte.
Da hast du aber respektvolles Nein gegeben. Danke.
Also. Der Kokosnusseffekt. Was genau ist denn das Besondere erstmal an einer Kokosnuss? Sie ist hart. Sie hat diese leicht haarige Schale. Ist es haarig? Wie nennt man das? So ein bisschen fasernd.
In Jochen Skript gerade.
Ja, ich wollte gerade, soll ich mal was vorlesen?
Sie ist innen flüssig und fleischig. Also es ist ja so Kokosfleisch.
Ja.
Das sind alles besondere Eigenschaften. Die Kokosnuss wächst auf Palmen. Und die Kokosnuss fällt runter und bricht dann auf. War eine interessante, für die Lösung relevante Eigenschaft gerade dabei?
Ja, im weitesten Sinne.
War es die Beschaffenheit der Außenhülle der Kokosnuss?
Spielt eine Rolle.
Hat es was mit diesen Fasern an der Kokosnuss, diesen braunen?
Nee.
Zu tun? Okay.
Hat es was mit dem Kokosnussfleisch zu tun?
Nee.
Hat es was mit der Kokosnussflüssigkeit zu tun? Der Kokosmilch?
Nee.
Hat es etwas hat es überhaupt was mit der Kokosnuss zu tun oder mit der Pflanze an sich? Also.
Der Palme?
Der Palme. Palme ist das, ne? Genau.
Mit der Kokosnuss hat es zu tun, ja.
Mit der Palme. Ja, soll ich noch was lesen? Ich zog zunächst nur den grauen Kittel aus, den ich bei der Arbeit trug. Warf mich zwischen...
Ist gut.
Reicht
auch.
Die Palme? Hat es was mit der Palme zu tun?
Nein, aber du hast die Frage gerade schon mal gestellt, ne? Und ich hatte schon darauf geantwortet.
Aber da habe ich doch schon Nein gekriegt.
Nee, du hast ein Ja bekommen, für dass es nicht mit der Palme zu tun hatte.
Okay.
Hat es was mit der Hülle der Kokosnuss zu tun? Der Schale oder der Hülle, ja.
Ja.
Jetzt weiß ich's.
Hat es was damit zu tun, dass man die Kokosnuss, also dass man die so aufschlagen kann?
Oder dass man sie öffnen kann,
meinst du? Dass man sie so öffnen kann, ja.
Nicht unmittelbar, nee.
Okay, dann möchte ich lösen. Der Kokosnusseffekt hat etwas mit der Kokosnussmilch zu tun. Denn die Kokosnussmilch, das stellen wir alle fest, wird in dieser Kokosnuss nicht schlecht. Und deshalb hat sich die Industrie gedacht, wir müssen etwas erfinden, was ähnlich durch diesen Kokosnusseffekt, zum Beispiel Milchtüten, machen wir nach diesem Effekt.
Nein.
Nah dran?
Nee.
Aber hört sich gut an.
Der Kokosnusseffekt.
Ja, du kennst die
Lösung. Hat das was dem Menschen zu tun?
Naja, was hat nichts mit dem Menschen zu tun? Also ja, es hat was mit dem Menschen zu tun.
Im Sinne von, können wir Rückschlüsse vom Kokosnusseffekt auf den Menschen führen?
Nee. Nee, also, ich glaube, es würde in die falsche Richtung gehen. Nee.
Früher hatte Georg auch mal so Momente, wo er gesagt hat, das geht in eine gute Richtung. Das höre ich jetzt immer seltener.
Wenn es in eine gute Richtung geht, dann ist das auch weiterhin so.
Okay. Ich versuche mein Bestes. Also Kokosnuss, also Effekt. Was hat denn für die Kokosnuss, ich rede jetzt nur laut für die Hörer, die mit mir rätseln, für einen Effekt? Kokosnüsse schmecken lecker, man bohrt ein Loch rein, steckt einen Strohhalm rein und trinkt die Milch. Was hat denn die Kokosnuss? Die muss einen bestimmten Effekt haben. Macht diese Kokospflanze irgendetwas einzigartig, was keine andere Pflanze auf dieser Welt macht?
Nee.
Oh, das ist doch gut zu wissen.
Hat es was damit zu tun, dass wir reden nicht nur von einer Kokosnuss, sondern wir reden von mehreren Kokosnüssen. Also der Kokosnusseffekt ist zum Beispiel, ist damit auch zum Beispiel das Runterfallen von der Palme gemeint?
Nee.
Also, beginnen wir mal von vorne. Nein, die Kokosnüsse wachsen ja auf dem Baum.
Nein.
Und müssen ja Flüssigkeit vom Boden durch den Stamm in die Kokosnuss bekommen. Hat es etwas mit dem Flüssigkeitstransport zu tun?
Nee.
Kannst du jetzt sagen, es geht in eine gute Richtung?
Nee. Also ich kann es sagen, aber es würde nicht stimmen.
Wird der Kokosnusseffekt wird der in der Wirtschaft benutzt?
Ah, das geht schon mal, das geht in eine gute Richtung, weil ihr jetzt endlich wieder dabei seid, Dinge auszuschließen. Nee. Nicht in der Wirtschaft.
Ja, der Kokosnusseffekt hat Einflüsse in der Technologie, im technischen Bereich. Ich nenne mal ein Beispiel, zum Beispiel Automobilindustrie, da wird er verwendet oder so. Ohne das jetzt so, also technischer Bereich.
Nein. Also die Formulierung, da wird er verwendet, ist schon, geht in die völlig falsche Richtung.
Okay, dann sind wir einen Schritt weiter.
Aber im technischen Bereich, da warst du ja noch eher positiv gestimmt, bis das konkretisiert hat.
Ja. Ich gebe euch einen Tipp, es hat mit dem Sound zu tun.
Aha. Der Kokosnusseffekt. Hat mit dem
Sound. Sound
zu tun, den die Kokosnuss macht?
Kann man so sagen, ja.
Ich möchte
lösen. Den die Kokosnuss macht, wenn man sie bricht?
Nee.
Also, man kann mit diesem Kokosnuss-Effekt, stellt euch mal vor, liebe Leute, ihr haltet die Kokosnuss in Halt, dann klopft ihr so dagegen. Und dann wisst ihr genau, alles klar, ist die Hülle innen drin schon hart
ist
die Milch noch weich? Man kann also Rückschlüsse.
Oder ist die Milch weich?
Man kann also Rückschlüsse auf das Innere ziehen. Und das zum Beispiel bei Brücken ist es ganz wichtig. Dann klopft man an die Brücke
und weiß, ob die innen hart oder weich ist.
Und weiß eben zum Beispiel. Moment, oder im Beton.
Gerade wie das passiert.
Ich möchte euch das ja erklären. Brücken sind ja aus Beton. Und dann klopft man gegen den Beton und wenn dann bestimmt der Sound zurückkommt, ähnlich wie bei der Kokosnuss, dann weiß man, kann man eben, Leute, das ist doch jetzt wirklich, das ist doch eine ernste Angelegenheit, dann weiß man.
Was weiß man dann?
Ich will den Satz zu Ende hören. Ich bin ja kein Ingenieur, aber ich kann mir vorstellen, dass man Rückschlüsse auf Räume schließen kann, die man nicht erreichen kann. Zum Beispiel auf Hohlräume. Sind da Hohlräume?
Also, ich fasse zusammen. Wenn man gegen eine Brücke klopft, kann man feststellen, ob da Räume sind,
Leute,
die man nicht erreichen kann.
Ich erkläre es jetzt nochmal für ganz doof. Die Kokosnuss. Er hat etwas gesagt mit dem Schall. Ja, Georg hat was zum Schall gesagt. Wenn man gegen eine Kokosnuss klopft, könnte man theoretisch hören, ob im Inneren etwas hart ist oder ob die Milch weich ist. Ja, was guckst du mich so an?
Ja, weil ich einfach nicht checke. Du redest jetzt seit 5 Minuten, ich weiß immer noch nicht, was du fragen willst.
Weißt du, die Kokosnuss hat ja innen Milch.
Ja.
Was hat die?
Milch. Kokosnussmilch.
Ja, ja, die hat Milch.
Genau. Ja. Das weißt du aber, Eddie.
Das haben wir schon längst hinter uns gelassen.
Und wenn du sie aufbrichst, ist sie ja manchmal hart, die Milch.
Die Milch ist hart?
Die
Milch?
Ja, dann hast du Kokosnussfleisch. Das ist ja die Milch.
Nein.
Okay.
Na klar.
Was?
Das wusste ich nicht. Ich dachte, da ist Fruchtfleisch drin und Kokosmilch.
Ja, aber...
Ist auch nicht wichtig für die, aber das ist spannend.
Zuerst hat die Kokosmilch ja nur Milch da drin und daraus wird ja dann das Kokosfleisch.
Ist das so?
Das ja, glaube ich, hat er mir mal gesagt.
Glaube ich.
Also so deshalb gehe ich da... So, und jetzt versteht ihr doch bitte meinen Einwand.
Also wenn das so ist, Jochen, dann hast du mir gerade etwas beigebracht, was ich noch nicht wusste. Da bin ich beeindruckt.
So, wenn das stimmt.
Ich wäre beeindruckt, wirklich. Ich habe gedacht, eine Kokosnuss hat drin Fruchtfleisch und Milch, aber nicht
Kann sie auch haben.
Das ist das Fruchtfleisch der reifen Kokosnuss.
Genau, und im unreifen Zustand ist dann nur erstmal diese Flüssigkeit drin, diese Milch.
Okay.
Und dieses Fruchtfleisch baut sich ja irgendwann auf durch die Flüssigkeit und dann bleibt eben ein bisschen Flüssigkeit übrig. Das ist die Kokosmilch. Das ist so meine Wahrheit.
Gut, aber worauf willst du denn eigentlich hinaus?
Ja, und jetzt wird's doch interessant. So. Man kann, wenn man gegen die Kokosnuss klopft, wenn man gegen eine unreife Kokosnuss klopft, die noch kein Fruchtfleisch hat, dann hört sich das anders an, als wenn sie schon Fruchtfleisch hat. Und deshalb, wenn man gegen ein Stück Beton klopft und weiß, oh, das hört sich so hohl an, wie bei der Kokosnuss, dann weiß ich, alles klar.
Drin.
Was? Ja, dann ist da Flüssigkeit drin und dann muss die Brücke abgerissen werden.
Okay.
Ja, ist 100%
also,
richtig.
Wenn es hier einen Betonbauer gibt, der auch nur ansatzweise in groben Zügen meine These bestätigen könnte, ich bitte, melde dich. Patreon/Podcast ohne Namen, da könnt ihr uns erreichen.
Also Moment jetzt.
Das Geld schenken vor allen Dingen.
Kannst jetzt, können wir mal zurück zum Rätsel kommen?
Du bist dran.
Hat mit Geräuschen zu tun, war mein Tipp.
Hat mit Geräuschen zu tun. Ja. Hat es was?
Geräuschen.
Habe ich schon gefragt, ob es was mit dem Geräusch zu tun hat, wenn man sie bricht? Ja, habe ich schon gefragt.
Hast du gefragt?
Und du hast Nein gesagt.
Ich habe gesagt Nein.
Genau. Das heißt, hat es was mit dem Geräusch zu tun, wenn man gegen die Kokosnuss klopft?
Jein.
Okay. Hat es was... Mit dem Geräusch zu tun, wenn man an der Kokosnuss wackelt?
Nee.
Es hat was mit dem Geräusch der Kokosnuss zu tun.
Ja.
So, jetzt müssen wir herausfinden, Etienne, wie dieses Geräusch entsteht.
Ja.
Gegenklopfen, haben wir gesagt, ist es nicht. Wackeln, ist es nicht.
Gab ein Jein.
Gegenklopfen, Jein oder wackeln?
Gab ein Jein.
Gegenklopfen, Jein.
Also unter Gegenklopfen würde ich verstehen, so wie ich an der Tür klopfe, ja, mit meinem, keine Ahnung,
genau,
mit meinem Knöchel oder mit einem Gegenstand an diese Kokosnuss hauen.
Ja.
Das ist so ein nicht ganz.
Okay, ist es ein festes Hauen eher?
Ja, geht so.
Ich glaube, ich bin einer heißen Sache auf der Spur.
Also es ist ein festes, ein relativ festes, man klopft da relativ fest gegen. Oder ist es ein bewusstes Gegenklopfen oder ist es gar kein Gegenklopfen, sondern Gegenfahren, Gegenstoßen, gegen.
Wie genau ist die Frage jetzt? Weil wenn du Sachen mit oder verknüpft, ist es halt schwierig, mit Ja oder Nein zu antworten.
Okay. Wird dieser Kokosnuss-Effekt dazu verwendet, um irgendetwas zu verbessern?
Nein.
Bei dieser hat es was damit zu tun, dass wenn man zwei Kokosnüsse gegeneinander klopft?
Es ist nah dran. So nah, dass ich dir kein Nein gebe. Aber es ist nicht zwei Kokosnüsse gegeneinander hauen. Aber es ist so nah dran, dass ich dir trotzdem einen so quasi gebe.
Also geht es darum, gegen was man die Kokosnuss haut?
Soll ich denn, ich gebe mal noch einen Tipp. Es sind nicht zwei Kokosnüsse, die du aneinander haust, sondern zwei Hälften.
Das ist, okay.
Zwei Hälften einer Kokosnuss.
Ja.
Es geht um das Geräusch, was passiert, wenn man zwei Hälften einer Kokosnuss gegeneinander klopft. Mhm. Und dieses Geräusch ist ein ganz besonderes Geräusch.
Kann man so sagen, ja.
Und dieses Geräusch lässt Rückschlüsse auf etwas zu.
So will ich das nicht formulieren. Nee, das lässt okay. nicht Rückschlüsse auf
das etwas zu. Das ist ein zu. Nein. Man nutzt diesen Kokosnusseffekt, um Sounddesign zu machen.
Das ist richtig, ja.
Dieses Geräusch, dieses Geräusch wird dafür verwendet, um eine Referenz zu schaffen, wo man sagt, okay, für zum Beispiel für den Menschen ist dieses Geräusch unglaublich. Nee.
Aber es wird zum Beispiel in der Entertainment-Branche benutzt?
Ja.
Um Pferde nachzumachen?
Ja.
Punkt.
Ja, aber das ist noch nicht der wichtige Teil. Das ist die Hälfte quasi. Jetzt habt ihr erkannt, was man mit der Kokosnuss macht, aber was ist der Effekt? Warum gibt es etwas, was man Kokosnuss-Effekt nennt?
Also
man macht Pferde nach, soweit sind wir.
Mhm. Ja, sehr schön.
Sabrina, Poruj. Amadeus. Oh.
Also, der Kokosnuss-Effekt ist es.
Der Kokosnuss-Effekt.
Wenn.
Ich möchte lösen.
Der Kokosnuss-Effekt ist, also man macht Kokosnüsse, schlägt man aufeinander und erzeugt damit Pferdegeräusche und der Kokosnuss-Effekt ist dementsprechend.
Die ist schwierig, ne?
Irgendwo habe ich eine Blockade. Mhm. Der letzte Meter fehlt.
Soll ich noch was vorlesen?
Nein. Was ist denn dann der Kokosnuss-Effekt? Der Kokosnuss-Effekt ist.
Wie übertragen wir das auf ein größeres Phänomen oder Problem oder was auch immer, was wir da gerade gelernt haben?
Wie übertragen wir Pferdegeräusche erzeugt durch Kokosnüsse auf ein größeres Feld?
Genau. Das ist quasi, wenn ihr das habt, dann habt ihr die Lösung.
Wie übertrage ich Kokospferdegeräusche? Gott, komme ich schon wieder gerade so dumm vor.
Entertainment-Bereich sind wir ja noch.
Also der Teil ist ja nicht so leicht, Etienne. Ne? Also die eine Hälfte zu wissen, mit Kokosnüssen macht man Pferdegeräusche nach. Okay, da solltet ihr eigentlich schnell drauf kommen, habe ich gedacht. Und jetzt kommt halt der knifflige Teil.
Du weißt es, Jochen, oder was?
Nein, ich weiß es nicht.
Warum freust du dich dann so?
Nein, ich habe gerade geschmunzelt müssen, als Georg sagte, da hätte man relativ schnell drauf kommen können, dass man das für Pferdegeräusche nutzt.
Relativ schnell. Also das ist der leichtere Teil eigentlich von der Aufgabenstellung.
Okay, der Kokosnuss-Effekt, das behandelt das auch noch andere, also bezeichnet das generell ein Phänomen, das vielleicht auch mit anderen Geräuschen noch zusammenhängt.
Ja, genau. Mhm.
Nämlich dass man möglichst mit Naturgegenständen Naturgeräusche nachmachen möchte oder sowas.
Es geht in eine sehr gute Richtung, aber es geht weniger darum, ob es Naturgeräusche sind oder nicht.
Handgemachte Geräusche.
Ja.
Der Kokosnuss-Effekt bezeichnet das Abnutzen durch handgemachte Geräusche.
Nee.
Ach, fuck it, ey.
Das Abnutzen der Kokosnuss, oder?
Ja, das Abnutzen von irgendwas von Gebrauchsgegenständen. Zum Zwecke der Geräuscherzeugung.
Nee.
Der Kokosnusseffekt. Boah, wir sind so nah dran, ne, Georg?
Nicht wirklich.
Was? Das hört sich so an, als wären wir so nah dran. Also ich fange nochmal von vorne an. Also wir sind wissen, mit der Kokosnuss machen wir Pferdegeräusche oder auch Geräusche aus der Natur.
Nee.
Aus der Tiergeräusche?
Nee.
Hat doch Eddie eben gesagt.
Nein. Mit der Kokosnuss macht ihr Pferdegeräusche.
Pferdegeräusche. Punkt. Okay, und mit was anderem machen wir andere Geräusche. Aber wir konzentrieren uns auf die Kokosnuss, ne?
Nein.
Nein. Es geht einfach nur um der Kokosnuss-Effekt, das ist übertragen. Da kommt die,
okay,
da kommt der Name her, aber der genau. Kokosnuss-Effekt wird halt auch für andere Sachen mittlerweile bezeichnet.
Genau so ist es.
Und zwar für der Kokosnuss-Effekt.
Okay.
Nein, du bist nicht dran.
Du hast mir das Wort geklaut gerade.
Du hast Nein gekriegt. Und zwar,
nein, ich habe
zwei,
keinen.
Doch, hast du.
Nein, ich habe da gar keine Frage gestellt.
Du hast zwei oder drei Nein sogar gekriegt.
Sag mal.
Der Kokosnuss-Effekt bezeichnet Alter, ich stehe völlig auf dem Schlauch.
Ihre Antwort bitte.
Der Kokosnuss-Effekt.
Ich stehe auch sowas von auf dem Schlauch.
Scheiße, ey. Ja, warum willst du denn dann das? Warum stresst du mich denn so nur, damit du dann laut grübeln kannst, was du eh schon machst? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Kokosnuss-Effekt bezeichnet im Sounddesign.
Es ist nicht nur Sounddesign, aber ihr könnt es auf der Sounddesign-Seite lösen, von daher gut. Ich gebe jetzt einen Tipp, der dumm klingt, aber.
Warte mal, also ganz langsam.
Nein, lass ihn.
Du hast den dritten geben. Tipp, gibst du jetzt Eddie. Merkst du, ist dir das bewusst?
Okay, gib den Tipp Jochen, ich mach danach.
Du bist dran.
Nee, ich hat's was mit den Simpsons zu tun?
Vermutlich auch, ja.
Ja, ich wollte einfach irgendeine Frage stellen, um Nein zu kriegen. Hat's was mit Käsespätzle zu tun?
Nee.
Okay, Jochen, du
bist. Würde ich mal sagen, sehr wahrscheinlich nicht. Also, der Tipp ist, eine Kokosnuss ist ja kein Pferd.
Das ist erstmal richtig.
So, denk mal in diese Richtung.
Ah, okay, alles klar. Der Kokosnuss-Effekt, der spart Unsummen von Kohle, weil man eben bei dem Geräuschemachen eben kein richtiges Pferd ins Studio holen muss. Und nee, deshalb kann man sagen, man holt sich immer etwas anderes als echte Tiere, was so ähnlich ist wie der Kokosnuss.
Ich gebe zu, dass das clever gedacht ist, aber das ist nicht der wichtige Teil.
Okay.
Also du hast vermutlich recht, aber das ist, also dass das so ist, aber das ist nicht der Effekt.
Der Kokosnuss-Effekt ist einfach, bezeichnet einfach, dass dass ein künstlich erzeugtes Geräusch, das sich anhört wie ein echtes.
Das ist nah dran, ich lasse es gelten. Also ein Soundeffekt, Special Effekt oder Feature, das unrealistisch ist, aber deshalb benutzt wird, weil es dem Zuschauer glaubwürdiger vorkommt als die Realität. Und das ist deshalb so benannt, weil man diese Kokosnussschalen für Pferdehufgetrappel seit Ewigkeiten benutzt. Und das klingt so ähnlich, die Reiter werden mir dann das bestätigen können oder das Gegenteil sagen, wie ein Pferd, das zum Beispiel auf Kopfsteinpflaster sich bewegt. Das klingt ungefähr so wie die Kokosnussschalen. Tatsächlich wird es aber überall benutzt.
Ja, auf Sand, selbst wenn die auf Sand laufen, hört sich das so an, obwohl es ein Quatsch ist.
Wenn sie auf Sand laufen oder auf Gras oder so, dann ist es natürlich nicht ein Geräusch, was die Kokosnüsse klingt, die man aneinander haut, sondern ganz stumpf ist.
Aber wir brauchen diesen Effekt, damit wir überhaupt realisieren, alles klar, das passt, das Bild passt und der Audio.
Für uns ist das, wenn wir Pferde sehen, dann erwarten wir dieses Geräusch. So.
Das ist wie die quietschenden Reifen bei Autos.
Ganz genau, es gibt ganz, ganz viele Arten von Geräuschen, die wir erwarten, obwohl sie nicht die realistischen Geräusche sind. Zum Beispiel die von Schusswaffen. Die sind sehr, sehr häufig halt, haben nichts mit dem tatsächlichen Geräusch einer Schusswaffe zu tun oder von schallgedämpften Schusswaffen, wenn es dieses Piu-Geräusch gibt. Laser, die üblicherweise überhaupt kein Geräusch zunächst mal von sich geben. Dann Explosionen im Weltall, aber auch allerlei Maschinen, wie etwa Computer, die die jede Eingabe mit einem Geräusch quittieren. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen in irgendwelchen Filmen, dass irgendwie immer es piept, wenn man irgendwas eingibt. Oder Handhelds, ne, die Geräusche machen wie 70er-Jahre Telespiele. Das ist immer noch so.
Und
es durch Serien von 2015, wo jemand irgendein Handheld hat und es macht halt so piu, piu, bum, 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 wo du dir halt denkst, okay, so klang Telespiel 1980, aber nicht 2010. Nur das realistische Geräusch, da würde man nicht verstehen, dass derjenige gerade ein Spielchen spielt. Und deswegen gibt's halt dieses quasi bekannte oder falsche. Und noch ein sehr berühmtes ist dieses Geräusch von Flugzeugen, die in den steilen Sinkflug übergehen und die so klingen wie so Sturzkampfbomber. Ne? Dieses lauter werdende. Ne? Das ist halt auch so eines von diesen Dingen, die man erwartet, die aber in der Wahrheit nicht so sind.
Und quietschende Reifen auf nassen Straßen.
quietschende Reifen auf nassen Straßen. Und es gibt dann vermutlich, aber dafür habe ich nicht so viele Beispiele gefunden, ist es übertragbar halt auch auf Dinge, die quasi der Zuschauer erwartet, die nichts mit Geräuschen zu tun haben, die auch nicht so sind. Ich glaube, eins, was man da mit reinnehmen könnte, wäre, wenn in Serien jedes beliebige Foto so weit vergrößert werden kann, bis das Nummernschild lesbar ist. Haben wir auch in ganz vielen Krimiserien. Vergrößern wir das bitte mal. Und dann in der Realität würde man sagen, das geht nicht. Die Vorlage ist 640 mal 480, da erkennst du nichts außer Brei. Aber in den Serien wird dann vergrößert und enhanced, bis man dann irgendwie aus der Satellitenansicht irgendwie das Nummernschild lesen kann.
Interessant. Ich finde aber, also ich habe ja eh gelöst, deshalb den Punkt, aber eigentlich finde ich durch meinen Pferde erraten, hätte ich schon eigentlich auch schon ein bisschen was verdient gehabt.
Einen halben Punkt.
Ja.
Ich hab mir eigentlich vorgenommen beim nächsten Mal, dass es den Punkt dafür gibt, wenn ihr die Frage wiederholen könnt. Gibt es den ersten Punkt für?
Ich finde halt einfach, man muss schon auch irgendwie mit in Betracht ziehen. Also ich sehe das wie so ein Fußballspiel, wo es dann am Ende eine Note gibt. Und wenn einer die ganze Zeit super spielt und einer am Ende abstaubt, wer ist dann der wirkliche, also wen werden die Top-Vereine dann holen? Weißt du? Und ich glaube, das ist, finde ich, schon ein Problem, wenn wir hier einen haben, der immer sozusagen mit seinen Fragen das Thema voranbringt und einer überlegt, ob der Inhalt von Beton flüssig ist durch Klopfen. Weiß ich nicht, ob das, manchmal fehlt mir da so ein bisschen die Anerkennung. Gerade von meinem Kollegen zu meiner Rechten hier. Mhm.
Und wenn wir hier fertig sind, dann werde ich mal die letzten 86 Podcasts durchgehen, wie viel Abstauber du geschossen hast.
Ja, kannst du gerne machen. Mhm. Ich habe ein absolut reines Gewissen.
Wir hatten auf jeden Fall jemanden, der die richtigen Lösungen quasi protokolliert hat und wer wann was gelöst hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch, das gab sogar
eine Zeit. Derjenige dafür ist hiermit aufgefordert, bitte nochmal die Abstauber von Eddie zu dokumentieren. Georg, das war ein schönes Rätsel. Ich wäre auch drauf gekommen. Mhm.
Gabi macht es, Olaf macht es, Frank macht es, Sebastian macht es, Chantal macht es, mach es doch auch du. Patreon.com/podcast ohne Namen ist unsere Patreon-Seite und mittlerweile können wir schon sagen, dass wir über 1800 treue Follower auf unserer Patreon-Seite haben, die in den Genuss kommen, den Podcast ohne richtigen Namen werbefrei und einen Tag vor dem Rest der Welt sich anhören zu können. Das könnt ihr bei patreon.com/podcast ohne Namen. Außerdem gibt es dort einen Thread, der nennt sich Our, das steht für Ask Us Anything. Und im September haben wir schon sehr viele Fragen gekriegt. Wir haben auch schon einige beantwortet in den letzten Folgen. Und auch dieses Mal haben wir wieder Fragen von euch bekommen.
Das hast du so schön alles gesagt, Eddie. Tropper Harley ist schon lange dabei. Hat das Recht, eine Frage zu stellen. Hey, ihr drei, ich komme gerade vom Zahnarzt. Mir ist aufgefallen, dass ich während der Behandlung die ganze Zeit die Augen geschlossen habe. Wie ist das denn bei euch?
Beim Zahnarzt Standard Augen zu. Weil du hast ja auch diese komische Leuchte da, die, wenn du da reinguckst, bist du ja sofort blind.
Ja, aber die Leuchte leuchtet im Mund.
Ja, kannst aber, die stellen dann da manchmal rum und so. Es gibt keinen Grund aus irgendeiner, also warum sollte man die Augen aufhaben dabei? Ich mache sogar die Augen beim Friseur zu. Beim Haare schneiden. Wenn ich beim Friseur bin, mache ich die Augen zu.
Ja?
Weil ich den Friseur nicht unter Druck setzen will.
Wieso setzt du den Friseur unter Druck, wenn du ihn anguckst?
Weil das dann so, weil du dem direkt bei der Arbeit zuguckst und ihm auf die Finger guckst im
Wahrsinn. Die Leute gucken dir auch immer bei der Arbeit zu, wenn du moderierst.
Das ist aber was anderes. Der arbeitet ja wie so ein Bildhauer an seinem Bild. Und wenn du dann genau hinguckst und ich möchte dem Vertrauen und Ruhe schenken und ihm sagen, ich gebe meine Haare in deine Hände, kein Druck von meiner Seite aus, walte deines Amtes.
Vielleicht signalisierst du ihm dadurch Desinteresse und er hätte gerne, dass du die Augen aufmachst.
Interessanter Ansatz, habe ich noch gar nicht so gesehen. Ich muss ja eh die Brille beim Friseur absetzen und dann sehe ich eh unscharf. Und dann sage ich auch immer, wenn er dann sagt, gefällt es dir so, dann sage ich auch immer, ich muss jetzt mal die Brille nehmen und gucken, um dann diesen Moment des Reveals sozusagen.
Es gibt ja auch diesen Moment beim Friseur, dann kommen sie mit dem Spiegel hinten rum, ne? Mhm. Und dann weiß man auch, wann die irgendwann schlechtes Gewissen haben. Je kürzer die Zeit mit dem Spiegel hinten rum ist. Mhm.
Wenn sie sich nicht trauen, dir das richtig zu zeigen, sondern nur einmal so hin und her.
So einmal.
Ja, kann ich das nochmal sehen?
Genau, hier ist was
ein Loch da.
Ist mir letztens aufgefallen. Das war die schnellste hintenrum Aktion. Und hier ist von hinten so. Oh.
Traut ihr euch beim Friseur, sorry Georg, das ist geht, ich muss jetzt mal kurz ausgeklammert, aber traust du dich, Jochen, beim Friseur oder auch unsere Zuhörer können das gerne mal sagen. Angenommen, der Schnitt ist richtig kacke. Traust du dich das zu sagen? Sagen, Alter, was hast du denn da gemacht? Oder was fällt Ihnen denn ein? Ich nehme das einfach, ich schluck das runter und wechsle den Friseur.
Das Problem ist, es bringt ja am Ende hinterher nichts mehr. Du kannst zwar sagen, ey, das ist totale Scheiße.
Es ist einfach nur unangenehm.
Es ist einfach,
für alle Beteiligten.
Ja, ich war auch schon maßlos enttäuscht.
Ich sag immer, nee, danke, ist super geworden, danke. Und dann gehe ich raus und heule.
Ja, manchmal wirklich. Oder auch wenn man am Anfang...
Das ist eigentlich bescheuert, weil du gibst dem Friseur, du musst dem ja eigentlich die Chance geben, durch ehrliches Feedback auch besser zu werden. Vielleicht, wenn jemand uns mal, wenn jemand irgendwie Friseurs oder so oder professionell Haare schneidet, einfach mal sagen, wie ihr das findet. Ich trau mich nicht, dem Friseur zu sagen, oh nee, habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Da hinten hast du es zu kurz gemacht, der Übergang gefällt mir auch nicht. Also, sorry, gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Danke, hier sind 30 Euro, tschüss.
Man weiß ja auch, was danach kommt. Dann gibt's, was soll er sagen?
Er kann ja nichts mehr machen.
Es
ist ja, so endgültig.
Okay, es tut mir echt leid, sorry.
Beim Essen kann er es zurück in die Küche genau. Nehmen und nochmal das Steak neu braten.
Aber die Situation ist einfach im Arsch dann. Und das wissen beide.
Ist super unangenehm. Aber auf der anderen Seite, wenn du einem Friseur immer sagst, ist super, dann weiß der ja nicht, ob der, also der braucht ja auch mal ehrliches Feedback, oder?
Ja, ich glaube, ja, vielleicht, oder was mir auch aufgefallen ist, es wird ja auch am Anfang gesagt, welche Länge? Und dann gucken sie mal so. Und es wird immer kürzer, als man gezeigt hat, habe ich so das Gefühl.
Was mich nervt, ist, wenn die mich nach Millimetern fragen und ich keine Ahnung. Wenn die sagen, wollen wir da so 6 machen? Ich
keine Ahnung.
Was? Ja, okay. Und dann machen wir 6 oder 8? Nicht so, ja. Ich sag dann mal, wir können ja erst mal 8 machen, dann können wir nämlich immer noch 6 machen. Oder?
Das ist clever.
Immer.
Was?
Ich sag, das ist clever.
Georg, weißt du, für jemanden, der das letzte Mal 1930 irgendwann beim Friseur war, eigentlich warst du noch nie beim Friseur, weil als du noch Haare hattest, hattest du sie lang.
Nee.
Wie oft warst du in deinem Leben beim Friseur?
So oft, wie man halt üblicherweise zum Friseur geht. So alle 6 Wochen, glaube ich, so. Und dann rechnen das mit der Zeit, die ich Haare halt hatte.
Ja. Also Philipp, haben wir
dass du für mich keine Kompetenz in Sachen Friseur besitzt.
Ich habe dir doch gerade zugestimmt.
Nee, du hast mir widersprochen.
Nein, ich habe gesagt, das ist clever, wenn du sagst erst 8, weil dann kann man aus 8 immer noch 6 machen.
Ja, aber es war ja ein sarkastisches, das ist clever.
Da hast du mich angemault für.
So, jetzt habe ich hier noch eine Frage von Jonas.
Abgesehen davon, dass ihr 5 Minuten darüber redet, welches Feedback man dem Friseur gibt auf die Frage, sollte man beim Zahnarzt die Augen zumachen?
Das haben wir ja schnell beantwortet. Ich lasse sie, wie mache ich es denn? Ich mache es zu und auf, beides. Also.
Ein Auge zu, eins auf oder was?
Ja, so, ich zwinker den.
Mich würde mal interessieren, wie oft ihr zum Zahnarzt geht, freiwillig. Und jetzt die Wahrheit und nicht die, was ihr wollt, dass die Leute glauben, dass ihr tut.
Wenn ich muss.
Ja,
also wenn du Schmerzen hast.
Also einmal im Jahr, glaube ich, gehe ich dahin.
Ja.
Versuche ich auch. Einmal im Jahr ein oder zweimal im Jahr Zahnreinigung. Ich hatte aber auch eine Zeit, da bin ich alle 5, 6 Jahre gegangen. Weil ich auch einfach nie was an den Zähnen habe.
Ich habe einmal wirklich mein ganzes Gebiss erneuern lassen, weil ich so Zähneknirscher bin. Und ich habe fast überall Kronen. Und ich war tatsächlich dann mal 2 Tage hintereinander beim Zahnarzt, jeweils 8 Stunden.
Das ist krass.
Das war meine härteste Zahnarzterfahrung überhaupt.
Das ist nicht der härteste Teil davon. Der härteste Teil davon ist, wie viel hat das gekostet?
Das ging relativ, ich glaube 7.000 Euro oder so.
Das geht ja.
Das ging tatsächlich noch.
Das ist ja
überall in Backenzähnen neu, weil der alles neu aufgebaut werden musste. Die Schneidezähne neu.
Also da habe ich echt Glück, dass meine Zähne so relativ gut sind. Ich als Jugendlicher mal ein Loch hatte und ansonsten eigentlich nie irgendwas. Da bin ich auch echt happy. Hier fragt Jonas, hi ihr drei, ich bin gerade Papa geworden und wie erwartet sind die ersten 3 Monate echt anstrengend. Wann wurde es bei euch besser? Jonas, willst du die Wahrheit oder willst du...
Also Jonas, das wird von Tag zu Tag wirklich besser.
Ja, haltet durch, noch 2 Wochen.
Jonas, die Frage Alter, ist geil.
Die Frage ist echt geil. Die nächsten 18 Jahre wird es halt richtig scheiße einfach, Jonas.
Das ist auch schon so geil. Das ist aber auch gemein, was wir machen. Nach 3 Monaten ist hört sich das so an, das kann der Arme nicht mehr. Und es kommt nochmal 3 Monate. Und wenn du dann hast du ein halbes Jahr und dann kommt noch ein halbes Jahr. Und dann geht einfach immer so weiter.
Ja, weißt du, was das Schlimmste ist, wenn du ein zweites Kind machst und weißt, der ganze Scheiß kommt wieder wie Groundhog Day, wie hier täglich grüßt das Murmeltier. Alles, was du schon gedacht hast, was du hinter dir hast, kommt jetzt wieder. Mhm. Für alle, die gerade auf ihr zweites Kind warten, Grüße.
ja. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, die war wirklich, weil man da so Schlafmangel hat, ne? Und dann wird das besser, dieser Schlafmangel wird dann irgendwann besser, weil das Kind dann anfängt durch, aber dann kommt der andere Scheiß.
Ja, die fangen an zu reden, dann so, wird's richtig
und dann
nervig.
Fangen die an zu gehen und stoßen irgendwo, muss man ständig hinterherlaufen. Es geht einfach, die Scheiße geht einfach immer weiter.
Ja, aber sie hält einen ja auch auf Trab, insofern.
Ja. Wie geht ihr mit Stresssituationen wie Prüfungsängsten oder Live-Auftritten um, fragt Dr. Fichtenelch. Schöner Name.
Lass mir jetzt den Georg beantworten. Mhm. Vermeiden. Lässt sich halt nicht immer vermeiden.
Also Prüfung fand ich nie so wild. Prüfungen haben mich nicht gestört. Aber so Auftritte oder so, wenn ich sie vermeiden kann, vermeide ich sie.
Okay. Also ich, das Ganze kommt auch auf die Situation an. Prüfungen habe ich ja in dem Sinne nicht mehr. Das war früher in der Schule, kam auch aufs Fach an, ging von, es war mir völlig Latte bis hin zu komplett Blackout. So Stage Fright, wie es so schön heißt, habe ich nicht so krass in der Regel. Also da habe ich, aber was ich zum Beispiel, was mich stresst, sind Reisesituationen. Ich bin ein unfassbar schlechter Verreiser.
Aber das ist doch genervt sein, oder? Das ist ja nicht mit einer Prüfungsangst vergleichbar.
Naja, es bei mir tatsächlich löst es eher so, ich habe schon dann am Tag davor kriege ich richtig Panikattacken und weiß ich nicht, so Reisen an sich. Und wenn das nur so, weiß ich, neulich war ich in München und bin nach München geflogen und dann bin ich schon fix und fertig. Da bin ich schon eine Woche vorher, stresst mich das schon. Und der ganze Gedanke und alles so. Ich weiß nicht, Fliegen ist sowieso, weiß ich nicht, Reisen stresst mich am meisten.
Dr. Fichtenelch schreibt auch noch weiter. Dank überragendem Timing habe ich nämlich innerhalb von 4 Tagen die wichtigsten Prüfungen meines Lebens. Doktorverteidigung und mein erstes echte Weltbewerbungsgespräch. Und raste aus, schreibt er.
Mein erstes echte Weltbewerbungsgespräch? Was?
Ja, das weiß ich auch nicht, was er damit meint. Erstes echte Weltbewerbungsgespräch? Keine Ahnung.
Ach so, Real World, ne? Also das ist kein Skype-Gespräch oder so.
Ah, okay, verstehe. Ich kann mich noch an ein Bewerbungsgespräch erinnern, wo ich dann da saß, 6 Leute um mich herum und ich habe gemerkt, dass ich mich auf den falschen Job beworben habe.
Bei Giga? Was?
Ich sag nicht wo.
Du hast dich auf den falschen Job. Ich weiß noch mein Giga-Bewerbungsgespräch.
Wieso hast du dich auf den falschen Job beworben?
Es war nicht bei Giga, es war ein großes Unternehmen.
Erotik-Podcast.
Und es war wirklich, irgendwann erzähle ich diese Geschichte, weil erstmal muss das hier reichen. Das war wirklich, das war sehr peinlich.
Du machst solche Andeutungen.
Und du hast 6 Leute in einem Bewerbungsgespräch gehabt?
Ja, also das war...
Bewerbungsgespräch mit 1 bis 2 Personen.
Nee, das war richtig Personalrat, Chef, dann der zweite 6 Chef.
6 Mann und du hast dich für den falschen Job beworben.
Ja, ich habe dann gemerkt, das ist nicht der richtige, also es war ein ähnlicher Job.
Aber du bist eingeladen worden.
Ja.
Für den falschen Job.
Eigentlich müsste ich die Geschichte mal richtig erzählen. Das ist jetzt blöd, wenn ich die hier so anticker, weil die...
Okay, dann die möchte ich bitte beim nächsten Mal hören.
Okay, ich erzähle sie. Ich bin noch nicht so weit.
Ja. Ich erinnere mich an mein Giga... Erinnert ihr euch noch an euer Giga-Vorstellungsgespräch?
Ja.
Casting oder
Vorstellungsgespräch? Nee, Vorstellungsgespräch. Nach dem Casting, konkretes, weiß ich noch, mit...
Es war desillusionierend, war das in erster Linie, aber...
Ja, ich weiß noch, da kann ich Namen keine Stellung nennen. Ne? Ja, ich weiß noch, ich sag jetzt keine Namen, aber 2 Leute waren da, der stellvertretende Programmdirektor und ich glaube, ich weiß gar nicht, was für seine Job-Description war vom Schüli. Auf jeden Fall waren die...
Geschäftsführer.
Geschäftsführer. Ja. Der Geschäftsführer und der stellvertretende Programmdirektor. Der Geschäftsführer hat mich 1 Stunde lang gemustert, ohne ein einziges Wort zu sagen.
Ja, good cop, bad cop.
Genau. Ne? Und der stellvertretende Programmdirektor hat versucht, über irgendwelche Fragen rauszufinden, ob ich tatsächlich Gaming-Kompetenzen besitze. Das, glaube ich, hat der Georg ihm nämlich gesagt, dass er das will. Und
ich dachte, er hätte das Blau vom Himmel gelogen, weil das kenne ich so in der.
Nee, die waren relativ ehrlich. Also dann hat am Ende des Vorstellungsgesprächs hat der Geschäftsführer gesagt: Nun, Herr Gade, eins kann ich Ihnen sagen, reich werden Sie bei uns nicht. Das weiß ich noch genau. Das war der erste Satz, den ich gehört habe vom Geschäftsführer. Reich werden Sie bei uns nicht. Und da kann ich an der Stelle sagen, dass es 100% war. Mhm. da wurde nichts falsch gesagt. Es wurde gesagt, naja, Giga ist für Sie vor allen Dingen interessant als Sprungbrett. Die meisten verlassen uns nach 2 bis 3 Jahren. So hieß es. Ich war 9 Jahre da. Ich bin einfach zu. Ich konnte es nicht als Sprungbrett benutzen. Ich bin gesprungen und.
Du bist so der Längste, der da war, oder?
Ja.
Wow.
Naja, so war das.
So war das.
Mhm. Ich glaube, Georg ist der Zweitlängste.
Ich war aber viel früher weg als du.
Ja, aber trotzdem warst du. Du warst ja dann nochmal wieder da und das kommt ja noch wieder. Kommt dann nochmal drauf.
Die Frage können wir schnell beantworten. Vosinho, wer wird Meister, wer steigt ab? Na, Meister sind wir uns
Bayern, einig. Bielefeld, Mainz und Union.
Mhm. Okay.
Steigen ab und.
Ey Leute, wir haben ja so ein Tippspiel, ne? Da tippt man, also es funktioniert so. Ich hoffe, ich kann das ganz schnell erklären. Man kauft sich zu Beginn der Tippsaison ein Verein, da bietet man drauf. Also wenn du zum Beispiel mit Bayern München spielen möchtest, tippst du, sagen wir mal, 30 Euro biete ich für Bayern München. Wenn einer zu Beginn der Saison sagt, ich biete 31, was man nicht weiß, weil man die Tipps der anderen nicht kennt, dann kriegt der Bayern München, ja? So. Ich bin so clever.
Aber warum bietest du dann nicht 150?
Weil ich nicht mit Bayern spielen möchte. Also, Tipp.
Hä?
Ich möchte natürlich mit einem Verein spielen, der mein Lieblingsverein ist zum Beispiel.
Aber was heißt spielen?
Pass auf, wenn du zum Beispiel Bayern hättest und einer hätte Schalke, dann hättet ihr jetzt am letzten Spieltag gegeneinander gespielt. Also Bayern tippt die Spiele des Spieltags und Schalke tippt die Spiele des Spieltags.
Was heißt, wie die tippen die Spiele des Spieltags?
Die Spiele des Spieltags. Man tippt die. Man tippt Ergebnisse.
Mhm. Ich denke, du kaufst eine Mannschaft.
Ja, genau. Es geht aber darum, mit der Mannschaft spielst du die Saison. Und
hä?
Georg, soll ich die Frage nochmal wiederholen?
Nein. Ich check's aber auch nicht. Also,
Leute,
was ist das für ein komisches Spiel? Habt ihr euch das selber ausgedacht oder was?
Es ist ein Tippspiel. Ein Tipp, ein richtiger Tipp.
Angenommen, aber bei einem Tippspiel tippst du die Begegnung
die machen,
und
wir,
kaufst
machen,
nicht eine Mannschaft.
Lass mich doch mal ausreden jetzt, sonst werde ich so aggressiv. Also, du tippst als Bayern. Tippst du bist jetzt Bayern, spielt gegen Schalke. Ja, das ist die Paarung an dem Spieltag. Und es gibt natürlich noch mehrere Paare. Und hinter jedem Verein steckt ein Spieler. So, und jeder tippt den Spieltag. Dann tippst du Bayern gegen Schalke, Dortmund gegen Gladbach und die ganze so. Und wer mehr, lass mich da mal ausreden. So, und wer mehr Tipps richtig hat, ja, der kriegt 3 Punkte.
Aha.
Wie ein richtiger, also dann hat also Bayern 3 Punkte gemacht. Wie beim richtigen. So. Und daraus entsteht am Ende die Tabelle. Ja.
Ich verstehe noch nicht ansatzweise, was das ist und wie das funktioniert.
Okay, du tippst einfach die Spiele, wer am besten tippt, kriegt Punkte und dann ist nicht Jochen der Gewinner, sondern das Team, genau, was Jochen gewählt hat.
Genau. Und es natürlich in der ersten...
Und du tust, du Bayern kaufst, oder?
Verstehe ich aber auch nicht, warum. Du tust dann so, als ob du Fortuna Düsseldorf bist.
Also, mein erster Tipp
anstatt
war,
Jochen Dominikus.
Mein erster Tipp war 28 Euro auf Fortuna Düsseldorf, bis mir der Tippleiter gesagt hat, dass Fortuna Düsseldorf abgestiegen ist. Und jetzt habe ich die scheiß Bayern.
Was?
Ich habe 28 Euro auf Fortuna getippt.
Hä? Wieso getippt?
Geld. Geboten.
Okay.
Das heißt, die werden versteigert oder was, die Vereine?
Am Anfang, bevor es losgeht, muss jeder, der mitspielen möchte, ein Gebot auf einen Verein geben.
In Geld.
Und dann bekommst du diesen Verein oder eben nicht. Wenn einer mehr Geld geboten
hat. Was hast du denn davon, diesen Verein zu haben?
Dann hast du einen Verein und mit dem du spielst.
Was heißt mit dem du spielst? Der hat doch keinen Einfluss, wie du das gerade beschreibst. Das ist so ein Tippspiel, was du beschreibst.
Richtig.
Das heißt, du bietest auf den, dass du den Namen des Vereins für das Tippspiel benutzen darfst.
Genau. Und so kommt natürlich Geld rein. Ne? Durch die Tipperei hat man erstmal schon einen Grundstock an Geld.
Warum, ganz kurz, warum macht ihr es nicht so wie normale Menschen, dass ihr sagt, jeder zahlt 10 Euro in einen Pott, wir tippen alle die Spiele und wer am Ende der Saison am besten getippt hat, kriegt die Kohle.
Aber was ist denn an unserem System falsch? Das ist doch ein schönes System. Es ergibt halt
nur irgendwie so gar keinen Sinn.
Es ist einfach nur völlig irre.
Warum?
Weil, warum spielst du mit einem Verein das Tippspiel?
Es ist ein anderes Tippspiel, als ihr das kennt.
Ja, irre.
Also auf alle Fälle ist ja auch egal, ihr müsst es ja nicht mitspielen. Es ist sehr gut, das Tippspiel. Es macht immer viel Freude. Nur ich habe Geld auf Fortuna Düsseldorf getippt, die abgestiegen sind.
Du hast nicht auf die getippt, du hast versucht, den Verein zu
kaufen. Ich habe versucht, den Verein und es spielt halt nur die erste Liga mit. So, haben wir es jetzt?
Aber es ist doch eh egal, da der Verein ja nicht aktiv wirklich was
richtig
macht.
Richtig, aber ich möchte natürlich
ja auch Wackerburghausen dir kaufen.
Es geht ja nur die erste Bundesliga, aber ich will nicht mit Bayern durch die Saison laufen.
Aber es ist auch so geil, dass es nur die erste Bundesliga gibt, obwohl es überhaupt keine Rolle spielt.
Das meine ich ja gerade. Und wieso bietest du 28,
wie kommt
diese Summe von 28 Euro zustande?
1,41 haben wir aufgenommen und jetzt in der letzten drei Minuten macht ihr mich irre, hasse ich euch.
Absoluten Quatsch erzählt.
Wieso denn?
Ja, weil es einfach Quatsch ist. So, ich rede da jetzt nicht mehr wieder. Ich lasse mich nicht provozieren mit so einem Quatsch.
Also auf alle Fälle, nochmal, die Quintessenz ist, Fortuna ist abgestiegen, habe ich natürlich nicht gekriegt. Mein zweiter Tipp war Bayern München. Ich habe Bayern und das kotzt mich gerade an, weil ich die ganze Saison mit Bayern München tippen muss.
Du hast die Wahl gehabt, dir ein Team auszusuchen. Du wolltest auf gar keinen Fall Bayern und hast gesagt, ich möchte Düsseldorf oder Bayern.
In dem Fall war es so, ich war mir eigentlich sicher, dass ich Fortuna Düsseldorf kriege und man muss drei Vereine
obwohl
an.
Obwohl die nicht existieren.
Was ich nicht wusste, weil ich nicht daran gedacht habe, dass die ja abgestiegen sind. So, und dann habe ich gedacht, welchen Verein bekommst du denn am günstigsten, ja, wenn Fortuna Düsseldorf schon weg ist? Am günstigsten, habe ich gesagt, natürlich Bayern München, weil keine Sau auf Bayern München tippt. Und so war es dann auch.
Du sagst immer tippst, das ist ja nicht tippen, du
bieten.
Ja, den Namen.
Bieten.
Mach mich wahnsinnig hier.
Okay, ich gehe jetzt. Mir ist das hier.
Liebe Leute,
mach mich fertig.
Liebe Zuschauer, ihr versteht mich bestimmt.
Mhm. Ich habe halt gedacht, du kaufst dir den Verein für eine Runde, dass du halt sagen kannst, ich kaufe mir für diesen Spieltag München und wenn die gewinnen, dann kriege ich halt Punkte. Und dann ist natürlich München ein teurer Verein, weil die oft gewinnen.
Also es gibt 18 Mitspieler, jeder hat einen Verein und am Ende gibt es eine Abschlusstabelle, wie in der ersten Bundesliga auch. So. Wer von mir erotische Zeilen eingesprochen haben möchte, der meldet sich bitte. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder, oder?
Ja.
Tschüss, ihr Lieben. Ja.
Tschüss.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.